eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 37. Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir blicken heute in unserer Jahreswechsel-Sonderfolge auf das Fernseh- und Streamingjahr 2023 zurück. In vier Kategorien. Wir starten mit einer Hitparade der Ärgernisse des Jahres, dann unsere Sektion Doku und Unterhaltung, danach unsere Schauspielpreise und am Ende die besten Filme und natürlich die besten Serien des Jahres. Alles schön kompakt und abwechselnd und mit der Kompaktheit, wie Lothar Matthäus immer sagt. Und bei der Abwechslung hilft uns heute ein schöner Buzzer, den Jan mitgebracht hat. Beziehungsweise eigentlich wolltest du einen Buzzer mitbringen, den hattest du angeteasert, der ungefähr 20 tolle Geräusche macht. Aber der ist irgendwie kaputt und billiges Plastikspielzeug. Und deswegen hast du deinen alten Buzzer mitgebracht, der nur ein Geräusch macht. Deswegen, ja, mach mal.
Du willst es jetzt hören?
Ja, ich will es hören.
Ist ein bisschen scheiße, ich mach's trotzdem.
Du kannst es fast noch näher ans Mikro, damit die Leute noch mehr erschrecken.
Nein, es reicht
nicht. Nee, ja, ja, mach noch mal, einmal noch, der
möchte,
Buzzer.
Ich möchte, dass es die Menschen nicht gibt.
Genau. Das ist unser Buzzer, wenn wir unsere, wir haben Top 5, wir haben Top 3 in verschiedenen Kategorien und wenn der andere irgendetwas höher gelistet hat in dieser Kategorie, das kennt ihr schon aus unseren anderen Jahresrückblicken, dann ertönt der Buzzer und wir müssen das ein bisschen weiter hochschieben. Ja. Wir starten gleich los. Wir haben sehr viel vor heute zum Jahreswechsel mit unserer Worst of 2023 Top 5. Ich habe es so verstanden, dass man konkrete Dinge, konkrete Formate nennen kann, aber auch größere Themen. Ich habe es jedenfalls so gehalten.
Ah, okay. Nee, ich habe mich tatsächlich um Formate gekümmert. Ansonsten wäre da der RBB wahrscheinlich wieder vorne dabei gewesen oder sowas. Den hatten wir letztes Jahr schon. Nee, ich bin auf dem Fiktionalen geblieben. Also, aber interessant.
Ja, dann starte doch einfach mal. Was ist denn deine Worst 5?
Also von unten angefangen, Platz 5, ja. Die sind alle so scheiße, dass sie im Grunde genommen Platz 1 bis 5 auch teilen könnten, aber ich fand richtig scheiße, aber nur an Platz 5, was wir fürchten. So ein Mystery-Gesülze von RTL Plus um eine verfluchte Schule und irgendwelche Leute, die darin rumgeistern und Menschen, die immer nach unten gehen in den Keller, wenn es dunkel wird das und wenn es schlimm wird.
Das ARD oder?
Nee, was sie fürchten ist RTL, oder täusche ich mich?
Ja, ich glaube schon. Oder? Oder ZDF?
Nein, oder? Egal, scheißegal.
Das ist aber jetzt auch Worst of. Ich glaube, das war ein Mediathekenprogramm.
Okay, also was wir fürchten, ist auf jeden Fall, lass es ARD gewinnen. Ja. Nein, ich kann es gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, aber es war wirklich fürchterliches.
Ich fand es eigentlich auch, also es hat es nicht in meine Top 5 geschafft, aber ich fand es auch eher schlecht. Aber ich erinnere mich daran, dass wir hier einen Podcast drüber gemacht haben und du hast durchaus auch positive Aspekte. Darstellerisch fandst du es, glaube ich,
ganz gut. Genau, ich fand, die Hauptdarstellerin hat das sehr gut gemacht, ihre Mutter auch. Wie heißt die? Sabine Leuenberger, die Mutter. Es waren einige positive Aspekte daran, aber die meisten waren so schrecklich, dass es auf gar keinen Fall eine positive Bewertung kriegen
konnte. Das war diese Mix aus Coming of Age, Grusel und Mystery auf Deutsch.
Genau, Coming of Age,
Kleinstadt an der Schule und so, ne?
Genau.
Genau, ja. Ja, kommen wir zu meiner Top 5 Worst of. Ich weiß nicht, ob du es höher hast, kannst deinen Buzzer schon mal irgendwie im Anschlag haben. Das war Squid Game. The Challenge?
Nee, habe ich.
Hast du nicht?
Nee, fand ich auch scheiße,
habe ich aber nicht. Haben wir vor kurzem ja erst drüber geredet, also diese Reality-Show, die sich an dieser, für mich ja großartigen koreanischen Fiction-Serie, Squid Game orientierte, wo man in London einfach diese Squid Game-Arena nachgebaut hat. Ich fand's menschenverachtend, ich fand's fürchterlich und ich fand's sogar langweilig, weil man die Spiele halt größtenteils schon kannte. Ich muss allerdings auch zur Ehrenrettung von Squid Game sagen, ich war am Wochenende seit 5 oder 6 Jahren mal wieder bei einem Spiel vom FC St. Pauli im Stadion. Du wahrscheinlich auch.
Natürlich. Ja.
Und da habe ich einen alten Freund getroffen, einen guten Freund, der, glaube ich, auch diesen Podcast relativ oft hört. Und der meinte, er lag mit Corona flach, ist auch ein Squid Game-Fan und fand die Show genauso großartig wie die Fiction-Serie. Er fand sie sackspannend und so. Also es gab offensichtlich Leute da draußen, die fanden es gut, aber ich fand es wirklich quälend und zum Fremdschämen. Und deswegen ist es meine Top 5.
Vielleicht so die Leute, die so ein bisschen auf Turkey waren und die nächste Staffel nicht erwarten können, für die war das so ein, dann so ein bisschen das Methadon, dass sie so über, den, ja, über die ersten Sucht.
Ich glaube ja, Phasen Squid Game ist eine Serie, wo man sich einen Gefallen getan hätte, wenn man es bei der einen belässt. Aber ja, man kann ja sich überraschen lassen positiv. Vielleicht fällt den Koreanern ja was ganz Tolles ein. Ja. Was ist denn deine Top 4?
Eine negative Überraschung, wobei es gar keine Überraschung war. Es ist der Schwarm im ZDF.
Bäb. Reden wir später drüber.
Ja, reden wir später drüber, dann darfst du deine.
Ja, meine Top 4 ist dieses Ärgernis der Preiserhöhung bei den Streamern. Also wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, fast alle Streamer, sowohl die, die vorwiegend auf Film und Serie setzen, als auch die, die auf Sport setzen. Ich sage nur DAZN irgendwie, ich glaube 150% Preiserhöhung, das war schon, ist schon extrem grenzwertig, aber auch die anderen Werbemodelle werden eingeführt, es kommt immer mehr Werbung, die Preise steigen trotzdem und wenn man sich da das mal zusammenrechnet, was man so, wenn man so ein paar Streamingdienste abonniert hat im Monat, das ist ganz schön nach oben gegangen im Jahr 2023. Ja, und führt dazu, dass viele Leute sich halt echt überlegen müssen, was sie vielleicht abgeben. Ne?
Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass viele von diesen Läden ganz schön defizitär arbeiten müssen. Also jetzt natürlich nicht Apple und Amazon, die das alles aus der Portokasse mitfinanzieren, aber die genuinen Portale, sowas wie Netflix oder eben auch DAZN, die sind ja auf Einnahmen angewiesen, auch wenn DAZN so ein Milliardär, so ein Multimilliardär gehört zum amerikanischen. Aber die haben auch vorher, glaube ich, Dumpingpreise gehabt, also Kampfpreise.
Das stimmt, klar. Das ist das alte Spiel, ne? Am Anfang zum Anfüttern moderate Preise und dann geht es extrem hoch. Es fand es halt für den Verbraucher, für die Verbraucherin ein bisschen bitter, dass alle so extrem angezogen haben dieses Jahr. Und diese ganzen Werbemodelle und ach, was es noch alles gibt, um irgendwie down zu graden und beziehungsweise abzugraden, wenn man mehr bezahlt. Aber das ist jetzt nicht so ein spannendes Thema, aber es war auf jeden Fall in meiner Top 5 von Worst of 23. Wo sind wir angekommen bei dir?
Beim dritten jetzt.
Ja, also
mein drittmiesestes Format, wie gesagt, könnte auch Nummer 1 sein, ist Citadel. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ich habe natürlich davon gehört, aber ich habe tatsächlich keine einzige Minute gesehen, weil ich so viel Negatives darüber gehört habe. Und auch das, was ich gehört habe, ging auch in diese Kategorie von Sachen, die mich eh nicht interessieren. Deswegen habe ich es bleiben lassen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es, also es lief auf Amazon Prime, ist so ein Action-Spionagestoff mit unverwundbaren Models, die die ganze Zeit aus mindestens 200 Meter irgendwo ins Geröll knallen, aber keine Schramme davon tragen. Es ist einfach von vorne bis hinten lächerlich und ich habe es jetzt aufgenommen, weil es eigentlich nur eins unter vielen ist, weil es relativ starbesetzt war, mit Richard Madden unter anderem in einer Rolle.
Ja.
Und weil es zum anderen aber auch diesen ganzen Action-Mumpitz-Firlefanz so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, so was daran so blödsinnig ist und was mich daran immer wieder rätseln lässt, wie es Leute schaffen, sowas interessant zu finden und durchzugucken, weil es war von der ersten bis zur letzten Sekunde von dem, was ich gesehen habe, wie so in Gülle getränkte Bambusstäbe unter den Fingernägeln. Es war wirklich fürchterlich und es ist aber, dafür hat es immerhin in meiner Liste geschafft.
Also ich hab tatsächlich gehört, das ist ein finanzielles Desaster wohl für Glück, Amazon, ja. Weil es wirklich unfassbar teuer ist und es war ja sogar, glaube ich, so als Serienwelt geplant, mit X-Ablegern oder so und es hat, glaube ich, auch nicht funktioniert und es war unfassbar teuer und ich habe tatsächlich auch gehört, dass die Action-Szenen und die Drehbücher extrem sinnfrei wären, also wirklich im Bereich Ärgernis.
Komplett, es ist ein reiner Laufsteg.
Ich finde gut, dass du es aufgenommen hast,
ja,
weil das gehört bestimmt wirklich zu den ganz großen internationalen Ärgernissen des Jahres, auch wenn man das Budget betrachtet und da ich es nicht gesehen habe, konnte ich überhaupt nichts drüber sagen. Meine Top 3 ist jetzt so ein bisschen gefaked, weil ich konnte mich zwischen zwei konkreten deutschen Formaten nicht entscheiden. Ich wusste nicht, ob die Miss Merkel-Filme auf RTL das größte Ärgernis waren oder Der Greif bei Amazon. Der Greif war nicht ganz so schlecht wie Miss Merkel, aber ich habe, weil es von Marka Jesilkaya war, die ich sehr, sehr schätze, das Macher-Team, von denen ich fast ein bisschen Fan bin, die haben unfassbar gute Tatorte zum Beispiel gedreht, Deswegen muss ich da einen höheren Maßstab anlegen. Und wenn man dann letztendlich mal guckt, wir haben über den Greif gesprochen, was da hinten rausgekommen ist, ist schon sehr, sehr wenig. Bei Miss Merkel ist es das erwartbar wenige. Bei der Greif, finde ich, hätte mehr rauskommen können, gerade weil Marka Jesilkaya auch große Holbein-Fans sind und ja. Das ist so ein Herzensprojekt. Aber es ist eigentlich gescheitert, oder?
Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung von der Rezeption. Also wer weiß,
es ist schlecht gelaufen.
Ist schlecht gelaufen.
Ich habe Insider. Ich habe mit einer Insiderin gesprochen, die hat mir gesagt, es hat nicht funktioniert.
Okay, alles klar. Ja,
es wird also auch mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht weitergehen.
Ist halt so Teenager-Fantasy, so wie Wolfgang Holbein auch Teenager-Bücher sind und so. Ja. Ich hatte immer gedacht, es ist womöglich einfach nichts für mich, weil ich kein Fantasy-Fan bin, sowas, aber es ist womöglich einfach was für
niemanden. Es hatte zu viele Schwächen und sie konnten das irgendwie nicht verorten und es hat letztendlich auch nicht gut ausgesehen. Wahrscheinlich hätte man noch viel mehr investieren müssen, damit es gut aussieht. Aber es hatte wirklich viele, viele Schwächen und das bei zwei sehr, sehr talentierten Showrunnern. Deswegen wirklich ein Flop, muss man sagen.
Für mich auch, aber ich fand die anderen floppiger. Genau. Aber es ist auch gut, dass wir ein bisschen variieren, sonst haben wir alle dasselbe. Deswegen würde ich jetzt meine Nummer 2 mal vortragen.
Ja, mach mal.
Ich würde aber, du hast es auch irgendwo, es ist Club Las Piranhas.
Nein, den habe ich vergessen.
Hast du vergessen?
Aber der gehört da definitiv mit rein. Ich bin dir dankbar, Jan, dass du, oh Gott, das hätte auch tatsächlich mit meiner Nummer 1 konkurrieren können. Ja. Doch, stimmt, hast recht.
So ein Sequel dieses gleichnamigen Films von und mit Hake, mit Harpe Kerkeling aus den späten 90er Jahren oder mittleren 90er Jahren bei der Sat.1 gelaufen. Damals haben sie jetzt eine Serie draus gemacht. War das.
Du bist heute großer
Sonderverwechsler. Die sind alles gleich, egal.
Das war ARD mal.
Ja. Ja. Okay, die sind auf jeden Fall, also was sie daraus gemacht haben, ist in jeder Hinsicht einfach nur lächerlich und es ist vor allem nicht lustig. Ja. Und es ist wirklich ein Format mit Harpe Kerkeling zu machen, wo nicht ein einziger Moment dabei ist, in dem man erheitert wirkt. Das ist schon eine große Kunst. Also von daher Respekt.
Ich glaube auch, das könnte mit das Mieseste sein oder das Mieseste, was Harpe Kerkeling, der ja relativ hohe Trefferquote hat, sag ich mal, bei seinen Projekten. Ich glaube, der war wirklich noch nie in so einem miesen Projekt.
Unglaublich mies.
Ja.
So, deine 2.
Haben wir schon die 2? Ja. Ach ja, die 2 ist bei mir so eine schöne Sammelkategorie. Ich sag mal, meine 2 Worst of ist 6x45 Minuten. Weißt du, was ich damit meine?
Das Format, dass es eigentlich ein Dreiteiler ist.
Ja, also es ist dieses Format, es ist die deutsche Miniserie in Klammern 6x45 Minuten, die dazu führt, es ist also ein sehr gängiges Format geworden und das führt dazu, dass unglaublich viele Stoffe, die es absolut nicht hergeben, extrem gedehnt werden, nämlich auf 4,5 Stunden.
Genau.
Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Schnee, haben wir drüber geredet. 2 Seiten des Abgrunds, ich glaube RTL Plus war das. Der Schatten, eine Mystery-Serie, die, ich war entsetzt, für diverse deutsche Fernsehpreise nominiert war. Auch ganz großer Mumpitz. Am Ende die Macht der Kränkung. Ganz schlimm, weil es auch noch kunst- oder tiefsinnig sein sollte. Und natürlich auch die 2. Staffel vom König von Palma. Alle hier erwähnten Formate, absolute Diebstahl von Lebenszeit, die eben auch nicht nur mit den Formaten an sich zu tun haben, sondern auch mit dieser Idee, dass man einen Stoff, den man hatte, in vielleicht 90 Minuten erzählen können, in 4,5 Stunden erzählen musste. Und ich befürchte, das wird uns auch im nächsten Jahr weiter begleiten, diese Unsitte, 4,5 Stunden, 6x45 Minuten. Deswegen musste ich die relativ weit hoch mit reinnehmen in meine
Worst-of. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich und es ist auch ein bisschen wohlfeil und berechnend, dass sie dieses Format jetzt so, weil es eben früher gab es immer die großen Dreiteiler, die liefen dann gerne entweder vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Das sind jetzt, es ist einfach gesplittet. Und sie geben sich manchmal noch nicht mehr Mühe, da so eine Art Cliffhanger reinzubauen, sondern das sind einfach so, dann endet es nach einer Dreiviertelstunde und dann geht es damit in der nächsten Folge los und es ist wirklich lieblos. Aber okay.
Nee. Ja, jetzt hast du, wenn jetzt wer genau aufgepasst hat, kennt ja schon meine Nummer 1. Wollen wir jetzt drüber reden? Weil ich habe dich ja vorhin ausgebuzzert.
Achso, klar, hau rein, deine Nummer 1 oder soll ich meine?
Meine Nummer 1 ist halt wirklich der Schwarm, weil ich habe es ja, glaube ich, auch hier im Podcast erzählt. Der Schwarm ist ja ein Riesenprojekt, da haben ja viele Leute, also es ist auch ein gutes Buch, ein Buch, was Millionen, Abermillionen Leute begeistert hat, Top-Thema, Riesenbudget, Showrunner von Game of Thrones geholt und so weiter. Und dann kommt etwas raus, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte Vorab-Screener bekommen und aus denen war nicht so ganz die Reihenfolge ersichtlich. Und dann habe ich ja 3 oder 4 Folgen gesehen und habe die in der falschen Reihenfolge gesehen. Ich glaube, ich bin mit Teil 3 eingestiegen und ich habe es nicht, also ich habe aufmerksam zugeschaut, aber ich habe es nicht gemerkt. Also, dass ich die falsche Reihenfolge gesehen habe. Und das erzählt, glaube ich, viel über den Sog und die Spannung des Drehbuchs und die ganze Konstruktion dieser Erzählung. Die war für mich ein absolutes Desaster. Und das ist nur meine Nummer 1, weil man eben auch hier, wie bei Maka Yesilkaya, der Greif, eben Anspruch, das, was man hätte erwarten können und was es sein wollte und was es am Ende geworden ist, gegenüberstellen muss.
Genau.
Deswegen ist es meine Nummer 1. Aber weswegen hattest du es auf 4 oder 5?
Auch genau, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Steckt unglaublich viel Geld drin. Also es ist ja eine internationale Koproduktion, die natürlich aber trotzdem komplett auf Deutsch läuft. Also alle Menschen reden wieder geschliffenes hannoveranisches Deutsch. Und das ist einfach, also es ist nicht mal der Production Value ist irgendwie besonders ansehnlich. So, es ist schon okay, das ist das Beste daran. So, man kann diese ganzen.
CGI war auch nicht gut.
Nee, so richtig gut aussehen tut's nicht. Die schauspielerischen Leistungen sind, obwohl da wirklich gute Leute dabei sind, unter aller Sau. Und das vor allem das Ensemblestück funktioniert gar nicht. Die spielen alle, eigentlich spielen die alle so Ein-Personen-Stücke und teilen sich zufällig denselben Set. Also es ist wirklich.
Das ist sehr gut ausgedrückt.
Das ist ganz schlimm. Nicht so schlimm wie meine Nummer 1, aber es ist ganz schlimm.
Jetzt bin ich gespannt. Was ist deine Nummer 1?
Ich glaube, du dürftest gar nicht gespannt sein. Es ist Bruno. Hatten wir ja gerade erst.
Okay, so. Ja.
Es ist für mich eben nicht einfach nur unglaublich schlechtes Fernsehen, sondern es ist niederträchtiges Fernsehen für mich, weil es halt den Anspruch hatte, eine Persiflage über toxische Männlichkeit zu erstellen. Aber einfach so auf den Punkt 6 setzen, so, weil es hat nicht funktioniert. So, das toxische männliche Arschloch wird am Ende zum Sympathieträger und ist dadurch so ein kleiner Exkulpationsfeldzug für alle toxischen Männer auf dieser Welt. Deswegen glaube ich beim AfD-Ranking Top 1 dieses Jahr.
Ja, wir müssen das nicht länger auswälzen, weil wir ja erst in der letzten Folge darüber etwas länger gesprochen haben. Aber wir haben ja auch festgehalten, also ich hatte ja 3 Feuilletons zitiert, die das alle gut bis okay fanden.
Ja, interessant.
Und die Tatsache, dass es von einer Frau geschrieben ist. Aber ja, letztendlich, ich war auch deiner Meinung, diese ganzen Marker, die diese Serie setzt, haben nicht funktioniert. Das war letztendlich einfach eine sehr schlechte Serie. Aber sie war für mich nicht so hoch, weil, wie du schon sagst, Preis-Leistungs-Verhältnis, es läuft nicht umsonst bei Warner TV-Serie.
Ja, also komplett
es wollten below. Andere eben nicht haben. Aber ich kann es nachvollziehen.
Okay, ja. Da sind wir uns einig. Das freut mich. Also gut, dass wir auch ein bisschen variiert haben. Nicht denselben
Scheiß. Ja, erstaunlich. Aber du hast auch ein paar Sachen drauf gehabt auf deiner Liste, die ich wirklich über... Also Las Piranhas musste man eigentlich draufnehmen, auf jeden Fall.
Du hast alles richtig gemacht.
Genau. Und ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich in meinem 6x45 noch über so ein paar Formate, die mich echt geärgert haben, beim langen Durchgucken, hier so mal ein bisschen droppen konnte. Aber damit genug des Hatens und des Abpestens. Wir haten eigentlich auch nicht.
Ich hate so gerne.
Aber jetzt wird's positiv.
Ja.
Wir haben nämlich die sehr weitläufige Kategorie Doku und Unterhaltung in eine schlanke Top 3 verwandelt. Und willst du loslegen mit Doku oder Unterhaltung?
Ich kann gerne immer loslegen, muss ich gar nicht. Aber es ist auch, also hier ist es ähnlich. Die ersten, diese Top 3, die ich genommen habe, die könnten ihre Plätze theoretisch auch wechseln. Das sind so Hundertstelsekundenentscheidungen. Platz 3 habe ich Ernstfall Regieren am Limit genommen als Doku.
Die habe ich gar nicht gesehen. Hatten wir hier noch nicht besprochen.
Ja,
erzähl mal was.
Stefan Lambi aus der ARD ist auch eine der großen Könner im Bereich der dokumentarischen Reportage und der tiefen Analyse.
Was den Politikbetrieb
angeht. Gerade was den betrifft. Ernstfall Regieren am Limit zeigt einfach es sind so die ersten 1,5 Jahre ungefähr der rot-grün-gelben Koalition, wie sie halt im Krisenmodus regieren. Und das ist wie immer bei Lambi extrem nah dran und gleichzeitig distanziert. Eine große Kunst. Also er kriegt sie alle, er kriegt auch aus allen was raus und schafft es trotzdem von oben drauf zu blicken, obwohl er mittendrin steht. Großes 1+. Mhm.
Wahrscheinlich ARD,
ARD. Ich glaube, sind alle meine Dokus sind ARD, aber
ich komme da ja heute. Ist wahrscheinlich noch in der Mediathek, ne?
Die sind tatsächlich alle noch in der Mediathek.
Ja. Das ist auch wirklich ein Tipp für mich, weil ich habe viele Lambi-Produktionen oder Dokumentationen auch geschaut, drüber geschrieben, auch mit ihm ein paar Interviews gemacht, aber die habe ich tatsächlich verpasst. Die werde ich mir noch angucken.
Do it.
Ja, dann fange ich mal mit meiner Top 3 an und das ist, haben wir auch hier drüber gesprochen, All or Nothing, die deutsche Nationalmannschaft. Das ist diese Doku, die dieses Jahr vielleicht bei Amazon die größte Welle gemacht hat über die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar. Die Doku selbst ist konventionell in Ordnung, ist jetzt kein großes Kunstwerk, aber wegen der Wirkung, wegen dieser unglaublichen Entlarvung einer echt miesen Stimmung in einer Mannschaft zusammen mit dem Trainer, ist das ein großartiges Dokument. Und wenn man bedenkt, wie viele Leute darüber analysiert und darüber nachgedacht haben und es irgendwo zitiert haben, auch mit dieser Platzierung, wann sie es gebracht haben, praktisch zu diesen Länderspielen, wo Hansi Flick sich dann nochmal rehabilitieren wollte. Das war alles schon ein ziemlich cooles Geschäftsmodell. Und wie gesagt, wegen der Wirkung und weil es wirklich auch interessant ist, ist es meine Nummer 3.
Ja, ich finde es auch völlig legitim, dass es in dieser Liste drin ist, weil gerade Dokumentationen dürfen eine Wirkung entfalten wollen und können also sozusagen von der Rezeption her denken und nicht nur von der Darstellung, dass sie etwas dokumentieren wollen und dann eine Dokumentation es schafft, nämlich tatsächlich Fragezeichen, die noch gar nicht ausgeschrieben waren, zu stellen und zu beantworten sogar. Das fand ich auch tatsächlich stark. Ich bin einfach nicht so ein Riesenfan von Sportdokus.
Ja, aber also allein dieses Phänomen, dass man sagt, man hat so viel darüber spekuliert, wie sieht es in so einer Mannschaft aus und wie ist da so die Dynamik, die Stimmung und so. Aber ich fand, diese Doku hat ein Negativbeispiel, ohne es zu wollen, mal perfekt einfach dokumentiert. Ja. Und das ist eine große Leistung. Ja. Ne? Genau, deine Nummer 2.
Ja, ich habe das Gefühl, wir werden diesmal auch bei Doku.com buzzern, weil du wahrscheinlich noch mehr Sportdokus da drin hast. Ich habe als Platz 2 die erfundene Wahrheit von Daniel Sager über die Relotius-Affäre.
Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Hätten wir eine Top 5 gemacht, hätte ich den auch drin gehabt.
Ja, es ist ganz, ganz toll aufgearbeitet. Ist auch investigativ, obwohl vieles darüber schon bekannt ist, aber Daniel Sager fährt mit seinem Team den Lügen von Klaas Relotius hinterher, und zwar wirklich um die halbe Welt. Das heißt, viel, viel Investitionen da reingesteckt und aber auch viel rausbekommen, also viele interessante Aspekte und dadurch auch viele, viele, viel Erhellendes über den Medienbetrieb und die Aufmerksamkeitsökonomie, wie man so schön sagt. Also von daher
lief steht bei Sky, auch, ne?
Ja, genau. Und ist nach wie vor halt zu sehen und kann ich nur empfehlen.
Ja, ich fand es auch. Es war ein sehr, sehr lehrreiches Stück, eben auch über Lüge und Wahrheit. Mhm. Relativ nüchtern, mit sehr vielen guten Gesprächen. Fand ich auch eine richtig, richtig starke Dokumentation. Ja. Meine Nummer 2, haben wir auch, glaube ich, hier drüber gesprochen, war diese sehr, sehr gelobte Dokumentation bei Apple TV Plus über Michael J. Fox, Still, a Michael J. Fox Movie. Wir wissen alle, oder die meisten wissen, Michael J. Fox, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler der 80er und teilweise noch der 90er, leidet schon lange an Parkinson, und dieser Dokumentarfilm begleitet ihn sehr, sehr eng im Rückblick auf seine Karriere und sein augenblickliches Leben. Und das ist auf eine so einnehmende, nahe und ans Herz gehende Weise gemacht, ohne dass es irgendwie in die typischen Kitsch-Fettnäpfchen tritt, dass ich da sehr bewegt von war. Und ich glaube, viele andere Leute auch. Deswegen ist dieser Dokumentarfilm auch für sehr viele Preise, glaube ich, nominiert und hat auch schon welche bekommen.
Du fandst ihn auch gut, ne? Ich fand ihn auch gut. Ich weiß gar nicht, ob es dazu war oder zu anderen Themen, also dieses Gleichnis gelesen, das ist anrührend, nicht rührselig.
Ja.
Und das zu schaffen ist immer schwierig, gerade wenn es um das Thema Tod und Krankheit geht und so weiter. Und hier schafft es das wirklich. Es rührt einen an, aber es unterwandert einen nicht emotional. Und das war wirklich, also weil er auch so ein lebensbejahender Typ ist, weil er mit so einem geraden Rücken und gleichzeitig so viel Selbstironie und Humor durch diese Krisen geht. Starker Mensch, ich fand ihn damals mal ein bisschen peinlich, aber ich war, glaube ich, einfach ein bisschen neidisch auf ihn.
Ja, gut, Michael J. Fox war halt irgendwie so diese Art von Schauspieler, die man als cooler, wütender junger Mann vielleicht sich nicht ausgesucht hätte.
Ja, so ein Zappelspießer war.
Ja, so, aber klar, gerade jetzt im Alter, im Leid, in der Krankheit entwickelt der Mann eine ganz große Größe, die er bestimmt vorher schon hatte. Also ein wunderbarer Dokumentarfilm und, glaube ich, tatsächlich auch was man sich, wenn man Zugang zu Apple TV Plus hat, auch mal jetzt so in der freien Zeit irgendwie so rund um den Jahreswechsel angucken kann, weil es irgendwie so auch so ein Film ist, der auf eine gewisse Art Kraft gibt, finde
ja,
ich.
Ja, das ne? stimmt.
Ja, und sind wir schon bei der Nummer 1?
Sind wir schon bei der Nummer 1, aber wie gesagt, ich hätte die anderen beiden genauso auf die 1 setzen können. Hier habe ich jetzt Thorsten Körner genommen, die unbeugsamen Thorsten Körner, einer der ganz wichtigen Fernsehanalysten, muss man eher als Analytiker sagen. Der hat wirklich, der hat in jederlei Hinsicht einen großen Einblick in die Medienbranche. Und hat da in der ARD Politikerin der ersten 50 Jahre Bundesrepublik porträtiert. Also so insbesondere halt in dieser extrem sexistisch-misogynen Nachkriegsphase unter Adenauer, wo die halt, wo man den allenfalls Stricken und Gebären zugetraut hat. Und das ist ein Porträt, der das einerseits halt die Ikonen porträtiert, andererseits aber auch diejenigen, die es immer noch, die noch leben. Und kommt denen auch unglaublich nahe und schafft es gleichzeitig, eine Distanz zu wahren, um deren Lebenswerk nüchtern betrachten zu können. Ganz fantastische
Dinge. Ich glaube, das war ein Dokumentarfilm, der auch im Kino lief, ne? Kann das sein?
Oder? Das kann sein, aber es ist auf jeden Fall eine ARD. Aber ist jetzt in der ARD-Mediathek. Ja, es ist bei diesen Kino-Koproduktionen ist es so, dass die oft über Festivals laufen und dann eine Programmkino-Erstausspielung bekommen, so wie Netflix das ja auch immer macht, um bei den Oscars dabei zu sein. Mhm. Und das firmiert tatsächlich nicht unter Kinofilm, auch wenn es im Kino gelaufen ist.
Ja, aber ist jetzt in der ARD-Mediathek.
Es ist schon lange in der ARD-Mediathek.
Habe ich also auch noch nicht gesehen.
Okay, do it.
Ja, dann ist meine Nummer 1, ich bin ja ganz froh, dass du sie nicht schon hattest, ist, glaube ich, eine Dokumentation oder eine Serie fast, die in den letzten Wochen eine richtig, richtig große Welle gemacht hat. Und das ist die Echt-Doku. Die ist wirklich meine Nummer 1. Und ich bin tatsächlich verblüfft gewesen, wie unglaublich viele Leute, sei es in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Artikeln, haben durchblicken lassen, wie bewegt sie auch von dieser Doku waren. Also Kim Frank, der Sänger von der Teenie-Band, halb Teenie, halb ernsthaft Band, irgendwie so Mitte, Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, blickt praktisch jetzt mit Anfang 40 auf seinen Leben als Teenie-Idol zurück und auf die Geschichte seiner Band, die halt sehr früh mit 13, 14 Jahren angefangen hat, in drei Teilen, 45 bis 60 Minuten, in der ARD-Mediathek auch verfügbar seit ein paar Wochen. Und es ist eine wunderbare Reise in eine Jugend, in eine verrückte Jugend, wo man an vielen Punkten anknüpfen kann, an anderen Punkten natürlich nicht, wenn man nicht selber Teil eines Teenie Hypes gewesen ist, aber ich fand es total anrührend und ich war wie in so einem Rausch gefangen, als ich das irgendwie an ein, zwei Abenden durchgeguckt habe. Und ich glaube, es ging ganz vielen anderen Leuten so. Ich glaube auch, die wird Preise absahen und die wird unfassbar viel abgerufen in der ARD-Mediathek.
Ja,
deswegen ist es meine Nummer 1.
Sie geht den Leuten auch nahe. Also selbst, sie schafft es selbst, denen nahe zu gehen, die damals nicht gelebt, nicht wach in der Popkultur gesteckt haben. Man muss, glaube ich, nochmal, ich muss dich korrigieren, klingt jetzt so pädagogisch, aber ich glaube, das war einfach eine richtige Band. Sie sind schon als Schüler sind die schon zusammengekommen und die haben das sehr ernst genommen und haben dann aber, als sie in den Zirkus reingetreten sind, in die Arena, hat man denen dann plötzlich angefangen, die Lieder zu schreiben und
sagen, so. Bis sie dann sich mit ihrem letzten Album befreit haben, wurden ihnen die Lieder geschrieben, deswegen ein bisschen Teenie.
Genau, es ist ein bisschen, aber es war schon so wie Tokyo Hotel, da wird ja auch immer unterstellt, das sei irgendwie ein Konstrukt, das waren Freunde, die eine Band gegründet haben und was dann daraus gemacht wurde am Ende, das hat eher was wieder mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, als mit den Boys, die da musiziert haben.
Ja, ich habe übrigens, der Kim Frank war zu Gast bei diesem Spiegel-Podcast von Juan Moreno.
Ja.
Das ist ein ganz wunderbares Gespräch, also falls ihr euch das mal anhören wollt. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, würdest du gerne noch einmal Idol sein? Mhm. Also um diese Frage, dieses Reflektieren von einem Mann, der heute ein ganz normales Leben führt, der früher ein Teenie-Idol war, ist das ein ganz tolles Gespräch. Gerade die letzten Minuten sind extrem klug, extrem bewegend. Aber guckt euch die Doku an, falls ihr es nicht getan habt.
Ne? Do it.
Damit haben wir unseren zweiten großen Block oder vielleicht sind das jetzt die kleineren Blöcke, Doku und Unterhaltung, abgefrühstückt und wir kommen zur dritten Kategorie Schauspiel. Wir haben es so gemacht, dass wir nur einen Schauspielpreis jeweils verleihen. Wir verleihen eine Ensembleleistung deutsch, eine Ensembleleistung international. Wir machen Schauspieler und Schauspielerin deutsch und wir machen Schauspieler und Schauspielerin international. Bei manchen Nominierungen werden wir sozusagen, meine Nominierten sind, sagen, bei anderen nicht. Ich glaube, Jan, du hast immer Nominierte, bei mir sind es nicht immer die Nominierten. Da ist manchmal nur der Preisträger, die Preisträgerin drin, aber...
Ich sehe das ganz emotionslos. Ich habe mir halt drei aufgeschrieben oder drei rausgesucht aus einem jeweils und könnte die vortragen, könnte dann, aber jetzt weiß ich nicht.
Nein, ich bin interessiert daran, was du für Nominierte, also emotionslos, da brauchen wir ja niemanden einschalten, wenn wir emotionslos
ich bin emotionslos, was die Art der Darstellung betrifft. Ah, also wie wir das jetzt ranken und wer wann wie aus was etwas herauszieht, so ist natürlich überhaupt nicht emotionslos. Ich sag einfach mal, was mein National.
Jeweils mit der deutschen anfangen und dann international?
Genau.
Okay, dann machen wir mit der deutschen Ensembleleistung, legen wir los.
Ja, da habe ich drei Ensembles. Das eine ist Haus aus Glas. Es lief gerade jetzt
Auf Arte. Ist mein Preis.
Okay, guck mal, jetzt schon, so weit bist du schon. Ja, Haus aus Glas, Liebeskind und A Thin Line bei Paramount Plus.
Okay.
Das sind meine drei. Ich weiß nicht, ob ich zu denen noch was sagen soll. Sag du mal was.
Also Thin Line war dieses Umweltaktivistinnen.
Ja, Hackerinnen waren das.
Ja, also
vor allem ein Hackerinnen.
Was, glaube ich, relativ untergegangen ist, was auch viele schlechte Kritiken bekommen hat. Ich habe die Serie auch nicht zu Ende geguckt, aber ich fand sie nicht so schlecht, wie sie viele Leute gemacht haben. Und gerade schauspielerisch war sie teilweise recht
gut. Genau, deswegen habe ich da jetzt auch nicht, ich habe sie auch, sage ich jetzt vorweg, nicht in den Serientop 5, aber was Saskia Rosendahl und Hannah Hilsdorf da spielen als klimabewegte Umweltschützerinnen, Aktivistinnen aus der Hacker-Szene, also Hackerinnen-Szene. Bei Paramount Plus. Das ist richtig stark. Also ich kaufe den beiden zwar nicht ab, dass sie Schwestern sind, weil sie sich viel zu unähnlich sehen, aber ich kaufe denen ihre Figuren komplett ab. Und das ist, also ich finde die ganz toll gespielt. Deswegen Ensemble, Platz 3 bei mir, wenn ich das jetzt ranken würde, Haus aus Glas, Platz 2, weil das ist ein richtiges Kammerspiel, das macht sehr viel aus, also mit dem Ensemble. Und Platz 1 ist aber Liebeskind, weil das einfach eine herausragende Serie war bei Netflix, also eine Kindes- und Familienentführung gewissermaßen mit so einer Abtriebtäter, so ein Serial Killer, aber nicht Serial Arschloch so. Und das ist auch ein Kammerspiel, das extrem gut
dargestellt. Ich glaube, wir kommen später nochmal auf Liebeskind, aber es ist wahrscheinlich die einzige richtig gute deutsche Thriller- oder Krimiserie des Jahres.
Ja, das kann sein.
Ja. Ja, dann lass uns noch ein bisschen mehr über Haus aus Glas reden, was ihr noch gar nicht geschaut haben könnt, weil Haus aus Glas, übrigens auch 6x45 Minuten, aber diesmal in gut, läuft ab 28.12. in der Arte-Mediathek und einen Tag später dann in der ARD-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung von diesem Sechsteiler ist in der ersten Januarwoche. Und ist interessant, wir haben tatsächlich vorher nicht drüber gesprochen, aber ich habe auch gedacht, wow, also es geht um eine Familie, es geht um eine Unternehmerfamilie, die in einer großen Villa wohnen und ein Vater, gespielt von Götz Schubert, und eine Mutter haben vier mittlerweile erwachsene Kinder und wegen einer Hochzeit kommen die alle in diesem Haus zusammen. Klingt nach einem Setting, was irgendwie auch ganz übel schief hätte gehen können, aber in dem Fall kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ist es sehr, sehr gut gelaufen und du hast recht, eine ganz große Stärke von Haus aus Glas ist diese fantastische Ensembleleistung von dieser Familie. Wollen wir es dabei erstmal belassen?
Wollen wir es belassen? Ich finde nämlich auch tatsächlich die Serie an sich, die ist auch schon gut, aber die hat mich nicht so gekickt wie das Ensemble, denn das mündet das in so einen Thriller hinein, was mir einfach zu viel war. Es will am Ende ein bisschen mehr, als es dieses Ensemblestück eigentlich hergibt, aber wie die Leute das spielen, das ist wirklich ganz, 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 ganz.
Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur
Ensembleleistung
international. Fang du mal an.
Fiel mir ganz, ganz schwer, weil ich auch Ensemble auf Deutsch ein bisschen besser beurteilen kann manchmal als auf Englisch. Ich habe da drei genommen, die auch als Serie allesamt gut waren, aber bei mir nicht in der Liste drin sind. Das ist Fleischmann is in Trouble, The White House Plumbers und Beef.
Ah, okay.
Und Fleischmann is in Trouble ist so ein Late-Coming-of-Age-Stoff, lief bei Apple. The White House Plumbers bei Sky mit Woody Harrelson und Justin Theroux als tatsächlich existierende Watergate-Affären-Player. die aber eher so auf so einer grotesken Ebene leicht drüber sind, aber das sehr, sehr unterhaltsam machen. Und
das war mir zu viel chargieren
bei
White House Plan. Also ich glaube, die Serie, so eine HBO-Serie, die hier bei Sky, glaube ich, lief, ne, hat auch so ein bisschen die Kritiker gespalten. Also ich glaube, so viele Preise werden die, glaube ich, nicht gewinnen.
Nö, mit dem aber das ist halt auch so ein bisschen Fall to the Floor. Das fand ich halt auch, also es war ein bisschen drüber gespielt, aber in dieser Art und Weise, auf dieses Groteske, fand ich das sehr gut. Und Beef ist halt, ist so ein Culture Clash in Südkorea, also wieder diese.
Es ist in Los Angeles.
Ja, es ist in Los Angeles, aber es ist inspiriert von, also es gibt ein Original davon aus Südkorea.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Und spielt in dieser südkoreanischen Exil-Community in den USA und darüber, wie so verschiedene Gehaltsklassen miteinander clashen, und das ist ganz, ganz großartig
gespielt. Also ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen mal so ein paar Serien nachgeholt, über die viele Leute gesprochen haben und um halt auch ein bisschen unseren Jahresrückblick ein bisschen beurteilen zu können. Da war auch Beef dabei. Beef war ein großer Hit bei Netflix. Im letzten Jahr hat auch sehr viele gute Kritiken bekommen. Die Darstellerin und der Darsteller sind, glaube ich, auch bei den Emmys beide nominiert. Es geht um eine Eskalationsspirale, eine Gewaltspirale von einem Streit. Und ich fand das auch interessant. Ich habe 2, 3 Folgen gesehen. Ich weiß nur nicht, ich glaube, in die Bestenliste hätte es bei mir nicht geschafft, weil die Figuren halt alle nicht besonders sympathisch sind. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen Distanz zu den Figuren behalten. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Mhm. Und ich habe auch sehr stark mit mir gerungen nach diesen 2, 3 Folgen, ob ich nicht weiter gucke. Und dann habe ich letztendlich aus Zeitgründen abgebrochen. Aber Beef ist auf jeden Fall eine interessante Serie, falls ihr die noch nicht geguckt habt. Solltet ihr mal reinschauen, es kann sein, dass euch das total packt oder dass ihr so ein bisschen gespalten zurückbleibt. Also dass die Serie gar nichts mit einem macht, das glaube ich eher nicht.
Nee, kann ich mir auch nicht verstehen. Ist ein bisschen aseptisch, hast du recht, aber die ist sehr bewegend auf ihre Art.
Ja.
Deine Nummer 1, du hast ja keine 3, ne?
Nee, und meine Nummer 1, beziehungsweise meine Ensembleleistung international, ist ein absoluter Hammer, ein absoluter Serienhammer, den wir auch hier in unserem Podcast sträflich übersehen haben. Also ich hatte schon lange vor, das endlich mal nachzuholen, aber habe es jetzt gemacht. Das ist The Bear.
Mhm, ja.
The Bear hast du gar nicht gesehen?
Habe ich nicht gesehen, habe ich von gehört.
So, also das ist diese Serie, bei Disney Plus, von der jetzt in diesem Herbst die 2. Staffel erschienen ist. The Bear spielt in einer Küche, in einer Restaurantküche in Chicago. Ist übrigens auch eine Serie, die unfassbar viel Lust auf Chicago macht, weil sie wahnsinnig schöne Stadtansichten zeigt. Und die startet ja in Amerika. Also es gibt ganz viele Emmy-Nominierungen. Im Januar werden ja jetzt die Emmys nominiert für The Bear. Da wird ganz viel geschrien, gestritten. Es ist unheimlich hektisch. Und diese Serie The Bear startet ja lustigerweise in der Comedy-Sparte bei den Emmys. Wobei man sagen muss, ja, es gibt tatsächlich lustige Stellen, aber es gibt auch ganz, ganz viel Drama. Also so eine Serie, die zwischen Drama und Comedy schwankt, aber eigentlich ein bisschen mehr im Drama verortet ist. Und egal, was man von The Bear hält, manchen Leuten ist diese Serie zu stressig, zu hektisch, weil die sich die ganze Zeit anschreien in der Küche und so weiter. Aber diese ganzen Charaktere, die da in der Küche zusammenarbeiten, das ist schauspielerisch, und was da rüberkommt von Aura, ist der absolute Hammer. Also es war wahrscheinlich meine Jahrzehnts-Top-Ensemble-Leistung. Also,
okay, du findest das Ensemble besser als die Serie, oder?
Da kommen wir später
noch zu. Okay,
aber das klar. Ensemble ist ein absoluter Hammer von The Bear. Ja. Und deswegen muss man sich die Serie, das ist ein Must-See. Und es ist vielleicht auch ein Must-See, wo man mal 2, 3 Folgen, die sind alle nicht lang, die sind immer so im Bereich 30, 35 Minuten, also wahrscheinlich deswegen auch in der Comedy-Kategorie, weil es nicht so lang sind, die Folgen. Man muss da mal ein bisschen Zeit der Serie geben. Wenn man gestresst ist, denkt man, oh Gott, ich halte das nicht aus. Aber wenn man die Leute besser kennenlernt und weiß, wie die Serie funktioniert, dann kann man damit besser. Und dann kommt man auch irgendwie rein. Also The Bear ist wirklich etwas, was wir hier sträflich übersehen haben und was eine ganz große Stärke ist, das Ensemble. Ne?
Okay.
Gut, kommen wir von dem Ensemble zu den Schauspielern. Und
Hast du da drei oder hast du einen?
Wie ist da? Ich habe bei den Deutschen, wir wollten ja immer erst mit den Deutschen anfangen, bei den Deutschen habe ich tatsächlich einen. Deswegen fängst du am besten mit deinen Nominierten an.
Okay, es ist ein bisschen weird, dass ich immer drei habe und du nur einen. Das ist eine große Ungerechtigkeit und eine große Unwucht in unserem Podcast heute. Aber okay, ich habe drei genommen, nämlich Henning Flüßloh aus Luden, der da den Schläger Andi gespielt hat.
Ich habe Luden gar nicht gesehen.
Ah, guck mal, verrückt.
Dann war nicht so gut, oder?
Wie nicht so gut? Luden? Doch, ich fand Luden gut.
Ach, du fandst
Luden gut? Ja, ich fand Luden gut. Und das sage ich als jemand, der in St. Pauli wohnt. So, ja. ich fand Luden gut. Es hatte seine Schwächen, wie jede Historytainment-Serie aus Deutschland. Aber es hatte eher deutlich mehr Stärken als Schwächen, lief bei Prime. Das zweite ist Aurel Mantei als Thomas Jensen in Legend of Wacken bei RTL Plus.
Da bist du wahrscheinlich nicht alleine mit der Nominierung.
Nee, aber es ist genau dasselbe. So, es hätte auch Charlie Hübner werden können, der sein Pendant, den anderen Wackengründer spielt, aber das, wie die beiden das machen, finde ich ganz stark. Und meine Nummer eins ist aber aus einer Serie, die auch wieder nicht bei mir in den Top 5 nominiert ist bei den Serien, das Sebastian Blomberg.
Aha.
Als damaliger Verfassungsschutz, als erster Verfassungsschutzpräsident in Deutschland, also eine reale Figur, der sich damals als einer der ganz wenigen Linken in einer sehr, sehr konservativen Umgebung versucht hat, die Demokratie auf die Beine zu stellen und dagegen die alten Nazis ankämpfen
musste. Hast du das Format schon genannt?
Ja, Bonn. Habe ich Bonn.
Ach, in Bonn.
Ach Bonn. So.
Also vielleicht ist Bonn untergegangen.
Das ist Bonn. Mir. Kann sein. Vielleicht habe ich auch vergessen. Also die Serie heißt Bonn, ist halt auch wieder so deutsches Zeitgeschichts-Historytainment, so an dem vieles gelungen ist, aber natürlich nicht alles. Aber Sebastian Blomberg ist eher ein Schauspieler, den ich sehr, sehr schätze.
Ja, finde ich auch.
Der viel immer so erste Reihe, vordere Reihe, zweite Reihe spielt, so ein bisschen. Und der macht das ganz herausragend, mit großer Empathie und Hingabe.
Ich finde den Blomberg auch super. Der musste ja leider in diesem ziemlich miesen Heike Makatsch-Tatort immer den Partner von ihr spielen.
Ja, irgendjemand muss immer einen Heike Makatsch-Tatort.
Der ist ja mittlerweile ist er ja eingestellt, der Sermains-Tatort mit Makatsch. Aber der Blomberg war da auch so als feinsinniger, hypernervöser Partner von ihr, auch immer ein Highlight, eins der wenigen Highlights in diesem Format, ist tatsächlich ein Schauspieler, den man ja gerne noch öfter sehen würde.
Ja.
Ich hab ihn in Bonn, fand ich ihn auch gut.
Ja. Deine Nummer eins.
Come Meine on. Nummer eins ist Shoot. Jemand, der auch, wo ich spontan entschieden habe, und zwar ist mein deutscher Schauspieler ist Marc Hosemann.
Ja.
den wir sowohl in Last Exit Schinkenstraße gesehen haben und der natürlich noch sehr viel bekannter ist als Filialleiter von Die Discounter, über die wir bei Amazon, beides bei Amazon, worüber wir hier noch gar nicht gesprochen haben. Marc Hosemann ist ja so einer, der immer so früher so ein bisschen so als so Romantik, Schönling und sowas, so ein bisschen in der zweiten Reihe stand und der jetzt so ein bisschen im Alter, so mit um die 50, sein ganz großes, ja, ein ganz großes Talent offenbart, irgendwie so lustig zerfurchte, kaputte und trotzdem hoffnungsvolle Figuren zu spielen, die im Hamsterrad immer weitermachen. Ich wusste auch gar nicht, dass der irgendwie 15 Jahre unter Castorf an der Volksbühne Berlin irgendwie im Ensemble war. Ich dachte immer, das wäre eher so einer, der eher Fernsehen macht. Aber
wie man sich täuschen kann.
Was hältst du von Hosemann? Ich finde, er hat eine unglaublich tolle Präsenz.
Er ist ein bisschen monochrom, finde ich so. Also er hat seine Art und Weise, die er spielt, so dieses sehr, sehr gedimmte, dunkle, männliche, aber so zerkratzt männliche, ohne jetzt so toxisch zu sein. Er muss jetzt langsam auch wieder ein bisschen variieren, finde ich so.
Ja, du meinst wegen Schinkenstraße und genau, Discounter ist ein bisschen eng beieinander.
Ja, mir ist das alles zu brumbeerig auf seine Art, aber ich finde ihn trotzdem toll. Er ist ja auch aus Hamburg, also deswegen spielt er viele Hamburger Rollen. Und er hat auf jeden Fall was für sich. Er muss jetzt die in die Hufe kommen und was anderes machen.
Aber jemand, der 15 Jahre an der Volksbühne gespielt hat im Ensemble, der wird wahrscheinlich auch andere Sachen können,
denke ich mal. Also nee, will ich auch gar nicht unterstellen, dass er es nicht kann, aber er muss es jetzt auch zeigen.
Ja, Typ.
Zumindest im Fernsehen. So.
Typveränderung.
Genau, sonst hakt er sich da fest. Sonst ist er immer Kosinskis Marktleiter.
Also mich hat er irgendwie dieses Jahr total abgeholt und es war nichts, worauf ich gewartet habe, dass es mich abholt. Und deswegen war das irgendwie so ja ganz tief aus dem Bauch so eine Entscheidung. Natürlich hätte ich ganz viele andere Schauspieler auch nominieren können. Aber ja, vielleicht auch, weil wir die Discounter hier noch nie hatten. Auch eine bemerkenswerte Serie, die zudem auch noch sehr erfolgreich ist bei Amazon.
Ja.
Viel Impro. Deswegen Marc Hosemann.
Kommen
wir zu den internationalen Schauspieler, zu den nationalen Schauspielerinnen, da habe ich tatsächlich
drei. Ach so, hast du das? Okay, erst die SchauspielerInnen, gerne.
Habe ich jetzt irgendwas
Können übersehen? Wir alles gut, so wir folgen ja keinem Regelwerk, sondern reine Impulskontrolle.
Ach so, wir fangen immer mit den Herren an und dann mit den Damen, ne? Genau.
Ja, nee, macht man, wie beim Oscar,
ich glaube, Oscar ist auch da.
Ja.
Mach mal international Männer.
Wir machen jetzt einfach international Männer, da habe ich so drei auf der Liste gehabt, die ich interessant fand. Ich habe mich da auch wieder ein bisschen schwer getan, ich weiß gar nicht warum, vielleicht weil es nicht mein Idiom ist und ich das nicht so gut einschätzen kann, wie gut die Leute sind als Leuten, die meine Muttersprache sprechen.
Hast du alles synchronisiert geguckt?
Nein, überhaupt nicht. aber eben weil, also es fällt mir einfach, weil es nicht meine Muttersprache ist, fällt mir die Einordnung da immer ein bisschen schwerer als bei Deutschen. Ich habe da auf meiner Top-3-Liste Michael Fassbender in The Killer, Bob Odenkirk in Lucky Hank und Christoph Waltz in The Consultant.
Okay.
Und war mir ein bisschen unsicher. Ich finde aber tatsächlich, dass Michael Fassbender das in The Killer, weil der diesen Film praktisch in jeder Szene alleine trägt und das mit einer Dringlichkeit, die überhaupt keines Theaterdonners bedarf, sowas, fand ich das, obwohl ich den Film selbst nicht so gut fand, also beziehungsweise an einigen Stellen so ein bisschen bedenklich, finde ich seine Leistung da herausragend. Ja. Und deswegen ist er da meine Nummer 1.
Wir haben eine lange Sendung, einen langen Abschnitt über The Killer gemacht. Für mich war das ja ein ganz toller Film, aber ich bin da so ein bisschen in der Minderheit. Also die Kritiken zu The Killer waren nicht so euphorisch, wie ich den Film fand. Aber ich finde super, dass du Michael Fassbender ausgewählt hast, weil ich hatte ihn jetzt ein paar Jahre nicht gesehen und musste, als ich ihn auf der großen Leinwand im Kino, den Film im Kino in der Presse-Preview gesehen, dachte ich wieder, mein Gott, ist Michael Fassbender gut.
Ja, er
ist wirklich und, gut. Und deswegen finde ich super, und ich finde es auch irgendwie super, dass du mein Nummer 1, die so unfassbar vorhersehbar ist, irgendwie gar nicht genannt hast. Haben wir ja gerade eben gehabt. Also ich finde, an Bradley Cooper in Maestro geht einfach nichts vorbei.
Ja.
Übrigens, glaube ich, jetzt auch bei Netflix zu sehen tatsächlich.
Ja.
Ist für mich das Schauspiel des Jahres, auch in Kombination mit Carey Mulligan, die ich jetzt einfach mal weggelassen habe bei den Damen. Aber ich denke mal, wir haben da die beiden Oscar-Preisträger gesehen.
Siehst du, haben wir.
Ne? Ja. Ansonsten haben wir lange über Maestro in dem Vorpost-Podcast gesprochen. Können wir jetzt eigentlich abbinden.
Können wir lassen, es war gerade erst,
genau.
Können wir jetzt zu den deutschen Schauspielerinnen kommen.
Zu den deutschen Schauspielerinnen.
Ja, hast du da, du hast
auch eine? Da habe ich tatsächlich mal drei Nominierte. Mal soll ich mal anfangen?
Ja, fang an.
Ich habe Petra Schmidt-Schaller in dieser tollen Serie Ein Schritt zum Abgrund, die ich auch fast vergessen hätte. Da haben wir auch hier drüber gepodcastet. Da musste ich bei der Durchsicht unseres Jahresprogramms oder meines Jahresprogramms erstmal wieder drauf gestoßen werden. Da spielt sie eine Frau, die ihren Mann der Untreue, des Betrugs, also in der Ehe, verdächtigt. Und sie macht das so unglaublich gut, dass ich da nicht aufhören konnte zuzugucken. Dann habe ich nominiert Anne Ratte-Polle, die spielt viel und macht jeden Film, jede Serie, in der sie spielt, einfach besser. Und meine dritte Nominierung, und die habe ich jetzt einfach mal zur Siegerin erklärt, ist Verena Altenberger. Die hat dieses Jahr nach nur 6 Folgen beim Münchner Polizeiruf mit einer absolut furiosen Folge, nämlich Paranoia, für ganz viele Preise nominiert, ihren Ausstand gegeben. Auch eine unglaublich mutige Schauspielerin, weil sie eben dieses tolle Format aufgibt nach 6 Folgen. Sie hat auch gleichzeitig noch in diesem Dominik Graf-Film Gesicht der Erinnerung, der, glaube ich, auch sehr, sehr hoch gerankt ist, dieses Jahr gespielt. Sie ist einfach eine Schauspielerin, bei der man sich immer wieder freut, wie sie eine neue Rolle interpretiert, der man einfach unglaublich gerne zuguckt, was natürlich auch für die anderen beiden gilt. Aber deswegen ist Verena Altenberger, weil sie auch so unfassbar offen ist und angesagt und alle sich darüber freuen, was sie als nächstes macht, ist mein Nummer 1.
Ja, ich hätte jetzt fast buzzern können, weil ich sie auch, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich sie, also Verena Altenberger, auf Platz 1 oder 2 nehme. Aber ich rank dann jetzt einfach um. Also ich hatte Friederike Kempter in Tender Hearts. Finde ich toll.
Tender Hearts haben wir auch hier ganz vergessen bis jetzt, ja.
Stimmt. Ich habe die geliebt, diese Serie.
Jan, das ist echt interessant. Ich fand die Tender Hearts auch gut. Die hat fast nur schlechte Kritiken oder naja, nicht nur fast, aber hat viele schlechte Kritiken bekommen. Und ich glaube, die gehört auch zu den Serien. Ich weiß nicht, ob du die Meldung gelesen hast. Sky macht ja jetzt den großen Care aus. Mhm. Also nicht nur, dass sie keine deutschen Serien mehr produzieren. Das ist ja schon bekannt. Sie sind ausgestiegen aus der deutschen Fiction. Aber sie tun auch deutsche Serien jetzt reihenweise aus ihrem Programm rauskicken.
Ja.
Und Tender Hearts schmeißen die jetzt auch raus. Also ja. Die kann man nur noch jetzt irgendwie sehen und ich weiß nicht, irgendwann demnächst nicht mehr bei Sky.
Interessant, ja. Ich war ja in der Vorjury von der Televisionale in Baden-Baden und habe das da auch mit nominiert. Und
warst der Einzige?
Nein, das hat bei der Jury-Debatte ist das, war, also es hat nicht gewonnen, aber war kurz davor. Es waren alle wirklich hellauf begeistert und insbesondere Leute, die sich mit dem Thema Feminismus, Misogynie und Self-Empowerment und sowas befassen. Also insbesondere Frauen fanden diese Serie gut, Männer fanden sie womöglich nicht so gut, warum auch immer. Meine Nummer 2 beziehungsweise 1 ist dann eben auch Verena Altenberg, insbesondere für den Film Gesicht der Erinnerung von Dominik Graf. Ein unfassbar toller Film. Und weil du jetzt Verena Altenberger an 1 genommen hast, nehme ich Franziska Hartmann auf Platz 1, die auch mehrfach zu sehen ist und die, ich habe sie jetzt vor allem für den Film Kalt nominiert, wo sie eine Kindergärtnerin ist, der 2 Kinder während eines Waldausflugs sterben und sie muss halt mit den Hinterbliebenen irgendwie dealen und mit ihrem eigenen Gewissen und mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und so weiter, muss versuchen, damit klarzukommen. Und ich kenne tatsächlich keine Schauspielerin, die Schmerz, Wut und Verzweiflung besser auf den Punkt bringen kann als Franziska Hartmann.
Ja, Franziska Hartmann war für mich eine Entdeckung jetzt so vor einem Jahr. Da war
Neuland.
Mhm. Ne? Das lief ja auch irgendwie so zwischen den Jahren und ist bei vielen Rückblicken irgendwie deswegen so ein bisschen übersehen worden, weil das irgendwie so halb ins alte Jahr gehörte und dann aber auch von vielen erst im neuen Jahr wahrgenommen wurde. Haben wir, glaube ich, auch mal so nachholmäßig hier drüber gesprochen, aber da fand ich sie auch unglaublich gut. Und mittlerweile ist hier auch jemand, den ich auf dem Zettel habe. Wenn ich gucke, oh, ist mit Franziska Hartmann, dann gucke ich ein bisschen genauer hin.
Ja.
Ist auf jeden Fall auch eine super Wahl. Ja, das waren sie schon, ne?
Das waren unsere Schauspielerinnen, so schnell abgefrühstückt.
Genau.
Jetzt die Internationale.
Die Internationale, fang du doch nochmal an.
Ich mag nicht anfangen. Ich habe da auch wieder so, mir fällt das schwer. Ich habe 3 Frauen genommen, die auch gleichzeitig Serien gemacht haben, die ich sehr, sehr gut fand. Das war Emma Stone in The Curse bei Paramount Plus.
Ja.
Mhm. Rose Byrne bei Platonic auf Apple. Das ist wieder so ein Late Coming Rose of
Byrne,
Age.
Heißt sie, glaub, nicht
Byrne, ja, ja. Mit Seth Rogen zusammen.
Ja.
So, es ist mehr so ein bisschen Sitcom-artig, aber ganz toll gespielt. Auch so ein bisschen Early Midlife Crisis Geschichten. Und meine Nummer 1 ist aber Roisin Gallagher in The Drive, weil ich einfach Roisin Gallagher, weil ich einfach echt Riesenfan von der
bin. Ja, ich bin auch, sie ist auch bei mir auf der Nummer 1. Das ist ja echt witzig.
Soll ich für dich buzzern? Komm.
Ey, Roisin. Und ich dachte, die hast du auf keinen Fall. Also wir hatten Roisin Gallagher, eine irische Schauspielerin, Mitte 30, dieses Jahr 2-mal im Podcast, nämlich bei der ganz großartigen Serie The Dry, wo sie eben eine trockene oder nicht ganz trockene Alkoholikerin spielt, die zu ihrer Familie nach Irland zurückkehrt. Und wir hatten sie vor kurzem erst bei der britischen Sky-Serie The Lovers, eine Rom-Com-Serie. Und tatsächlich habe ich auch, ich weiß gar nicht, Roisin Gallagher, ob die so groß im Geschäft ist oder so angesagt ist bei den Preisen, wie sie bei uns angesagt ist. Aber ich musste auch tatsächlich feststellen, sie macht auch Programme wirklich, sie trägt Programme. Und sie ist ja so eine nicht unattraktive, aber jetzt auch nicht wahnsinnig schöne Frau, die also fast eher so in diese Kategorie so allerwelts mit 30erin gehören könnte. Aber sie schafft es wirklich, eine derartige Anziehungskraft in diesen Rollen zu entwickeln und das so beiläufig und spielerisch. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von der, muss ich sagen.
Ja,
ich freue mich auch auf das Nächste, was sie machen wird.
Ja, also soziokulturelle Metaebene kann sie halt durch so eine an so einer zerkratzten Lieblichkeit vorbeispielen. Also beide Serien, The Lovers und The Dry, haben auch einen politischen Hintergrund. Und beide transportiert sie, ohne einem das so ständig auf die Stirn zu hauen. Und das ist eine große Kunst und das macht sie ganz toll.
Es waren beides so kleine Serienentdeckungen von uns dieses Jahr, ne? Die sehr unterschiedlich.
Also Entdeckung weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall, waren keine Blockbuster-Formate.
Ich glaube nicht, dass die bei den Preisen und auch in der internationalen oder auch gerade schon in der deutschen Wahrnehmung so unglaublich weit oben sind. Aber zwei sehr schöne Serien und ein ganz tolles Erlebnis, der Roisin Gallagher beim Spielen zuzugucken.
Ich sage einfach weiter Roisin. Jetzt habe ich einmal damit angefangen, jetzt breche ich das nicht ab.
Seit ich mal ein Interview hatte mit Roisin Murphy und ich ihr am Telefon gesagt habe, why is your album called Roisin Machine? Da meinte sie, it's Roisin Machine.
Ah,
erst
siehste?
Durch die richtige Aussprache des irischen Namens wird nämlich aus dem Albumtitel sozusagen ein klangvoller Titel.
Achso, vielleicht hieß es vor diesem Album, hieß es Roisin und jetzt heißt es erst Roisin. Nein, wer weiß. Heißt
Roisin.
Okay, gut, merke ich mir.
Gut, ja, damit haben wir, glaube ich, unsere Schauspielpreise durch und wir machen weiter mit der Filmkategorie. Und da machen wir es auch so, 3 Stück, weil wir einfach sehr, sehr viel öfter über Serien als Filme gesprochen haben, machen wir 3 Filme und 5 Serien. Und wir haben wieder die Unterscheidung Deutsch und International. Und ja, was ist denn bei den deutschen Filmen deine Nummer 3, Jan?
Es ist immer dasselbe bei mir. Ich weiß immer nicht, was ich auf 1, 2, 3 setzen soll, aber diese 3 waren auf jeden Fall safe für dieses Trio. Auf Platz 3 ist Flunkyball, wie man es auch immer ausspricht.
Habe ich auch okay. Ein bisschen höher.
Doch einen richtigen
Buzzer. Ja, mach jetzt mal ins Mikro richtig. Vor das Mikro musst du es halten, den Schrei.
Mache ich.
Also, dann fange ich mal mit meiner 3 an. Danach reden wir über Flunkyball, weil
sehr
es
gern.
Ist bei mir auf der 2. Meine Nummer 3 ist ein TV-Film, über den wir hier nicht gesprochen haben, den wir aber unbedingt mal erwähnen sollten. Das ist, glaube ich, ein ARD-Mittwochsfilm gewesen, der jetzt im Oktober, November lief. Das ist Der neue Freund mit Corinna Harfouch und Karin Handschewski. Hast du den gesehen?
Ich habe einen Teil davon gesehen, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt.
Also es ist ein was man auch im Theater auf eine Theaterbühne bringen kann. Es geht um eine erwachsene Frau, gespielt von Karin Handschewski, die bei ihrer Mutter, gespielt von Corinna Harfouch, in ihr Elternhaus sozusagen, der Vater ist verstorben, ein sehr schönes Designerhaus, irgendwo im Grünen an so einem See, zurückkommt zu Besuch. Sie ist Ärztin irgendwie in einer Stadt und da ist ein junger Mann, der ist jünger als sie, irgendwie vielleicht so 35 oder so, und das ist, die Mutter stellt ihn als der neue Freund vor. Und dann ergibt sich daraus ein 3-Personen-Stück, was unglaublich witzig, unglaublich funkensprühend, sagst du, glaube ich, immer.
Sag ich gerne, ja.
Es ist ein Dialogstück und ein SchauspielerInnenstück, was toll ist vor dem Herrn. Hätten wir hier auch mal länger drüber reden können, so kann ich euch nur empfehlen, schaut euch diesen Film mal in der ARD-Mediathek an, ist eines der Fernsehspiel-Highlights des Jahres.
Ja.
Und dein Nummer 3 war meine Nummer 2, ist Flunkyball oder Flunkyball.
Flunkyball, ja, okay. Soll ich, willst du?
Ja, also, hatten wir hier im Podcast, erzähl du ganz
genau,
kurz.
Genau, also es ist so eine Geschichte über einen Nerd, der sich in eine rätselhafte Frau verliebt, die von Lena Klenke gespielt wird. Er ist Laurenz Schürmann. Eine echte Entdeckung. Ich kannte den vorher nicht.
Naja, so. wir hatten die Hip-Hop-Serie hier, ne, wo er einer der Jungs ist, ne? Almost
genau,
Fly.
Genau, aber ich hatte ihn auf jeden Fall nicht so richtig auf der Liste und sowas. Und das ist so eine Geschichte, ist eine Familiengeschichte, ist eine Beziehungsgeschichte, ist komödiantisch, gleichzeitig dramatisch. Es schaut in die Gemüter von Menschen, die sich in unserer Gegenwart bewegen, mal so um, was in denen passiert, wenn sie bestimmte Situationen durchleben. Und das ist von Alexander Adorf ganz, ganz, ganz toll inszeniert.
Und zwar nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei den Erwachsenen.
Auch bei den Erwachsenen,
also
ja.
Fabian Hinrich spielt den Vater. Fand ich auch, also als Coming-of-Age-Stoff, der ja gerade in Deutschland immer besonders oft gern mal schief geht, war das ein herausragender Fernsehfilm, einer, der gleichzeitig traurig und sehr lustig war, wie oft bei Alexander Adolf. Und ja, einfach auch ein Fernsehfilm-Highlight des Jahres.
Also pfiffig ist er, weil er so viele Untiefen auslotet und da so interessante Geschichten findet und so. Also wirklich, ich mag auch Alexander Adolf wirklich
sehr, sehr gerne. Gleich auch, weil er auch ein ganz großer so Plot-Twist-Künstler wo man denkt, ach, ist doch ganz anders, als man dachte. Da gibt es auch viel zu wenig Leute, die in dieser Hinsicht in Deutschland wirklich klug sind und das mit Humor auch noch machen.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Deswegen eine tolle Sache. Also wir hatten ja von Adolf auch hier die nettesten Menschen der Welt, diese Gruselserie, die ich, glaube ich, noch ein bisschen besser fand als du. Also es ist auch jemand, über den wir, bei dem wir uns freuen, dass er nach wie vor immer regelmäßig im deutschen Fernsehen was machen darf.
Ja. Ne?
Sind ja, wir schon zwei, bei der Nummer, deine Nummer
ich
zwei.
Ich finde bei zwei, ja. Ich, aber ich würde mich nicht wundern, wenn du das auch drauf hast. Das ist 37 Sekunden.
Das ist eine Serie.
Ach, scheiße. Okay, dann nehme ich das wieder zurück.
Ja, nimm das zurück. Das war kein Film, das war eine Serie.
Nee, dann nehme ich meine Nummer 1 und das ist, so leid es mir tut, auch wenn wir uns damit offenbar unsere letzte reguläre Folge ein bisschen schleppend anlaufen lassen haben, ist mein Fall.
Ja, ist auch meine Nummer 1. Ich glaube, wir haben genug darüber gesagt.
Wir haben eben
gerade im Rückblick auf unseren letzten regulären Podcast gesagt, vielleicht haben wir uns keinen Gefallen damit getan, dass wir gleich zum Einstieg Menschen versucht haben zu erklären, was die Faszination eines Films ist, der eigentlich so nur so umhermeandert aus dem Leben einer Frau erzählt. Aber falls ihr nicht jetzt auch schon mittlerweile gesehen habt, Mein Falke ist das Fernsehspielerlebnis des Jahres für uns beide gewesen.
Ne? Ja, hochinteressant, ohne Ereignisse
zu schon mit Ereignissen, planen. Aber anders, als man sie in anderen klassischen Plots in Fernsehfilmen erlebt.
Genau.
Wollen wir es einfach dabei bewenden lassen?
Lass es dabei belassen, lass es uns belassen.
Lass es uns lassen.
Weil ich auch schon wieder gepatzt habe, das ist mir voll peinlich. Aber egal, man muss auch manchmal peinlich sein können.
Genau, Alter. Und dann kommen wir doch einfach direkt zu Film International, zur Top 3. Und was ist denn deine Top 3?
Da fange ich an mit Der weiße Kobold von Marvin Krenn.
Ach, das ist österreichisch
das
und
ist
damit
österreichisch
international.
Na klar.
Ja, du bist ja einer, du.
So eine Gangster.
Das ist aber ein bisschen, das ist auch deutschsprachig, ne?
Das ist mir egal. Nee, international ist international, so. Wiener Würstchen sind nicht aus Deutschland. Und,
Sei denn, sie heißen Frankfurter Würstchen, was gleich das Gleiche ist, okay, oder?
Keine Ahnung.
Also egal.
Beides nicht.
Wieder. Aber ich habe das, kenne das vom Namen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was es ist.
Sag mal. Es ist so eine Gangster-Drogen-Groteske mit Frederik Lau, man muss das gar nicht so vertiefen. Es ist halt wie bei Marvin Krenn, so aus der österreichischen Schule heraus ist es einfach also voll auf die 12, alles ein bisschen durcheinander, alles ein bisschen wirr, alles auch ein bisschen auf Pointe gebürstet, aber gleichzeitig halt mit diesem österreichischen Humor, der das Ganze zugleich erden und abheben lassen kann. Und das ist, fand ich ganz toll.
Lief hier
in der ARD,
auch so als Mittwochsfilm?
Mhm, wahrscheinlich? Ich glaube schon, ja.
Mhm. Ja, den habe ich tatsächlich verpasst. Ja, mein Film international, haben wir schon drüber gesprochen, ist The Killer.
Mhm.
Mich hat er total reingezogen. Ich habe mit Interesse gelesen, dass es nicht allen Leuten so ging. Ist ein Arthouse-Killer-Porträt und mit Michael Fassbender. Und guckt ihn euch an. Ihr werdet nach 20 Minuten wissen, ob ihr mit dem Stil klarkommt oder nicht. Für mich war es ein großartiges Kinoerlebnis.
Ja, gibt Audience Flow auf jeden Fall bei diesem Film. Es ist nicht für alle gleichermaßen bis zum Ende durchzuhalten. Meine Nummer 2 würde mich wundern, wenn es nicht auch in deiner Liste wäre, und das ist Nyad oder Nyad.
Nee, wäre in meiner Top 5 gewesen, aber ich finde gut, dass du es drin hast.
Ich finde es auch gut, dass ich drin habe. Es ist von Netflix, ist dieser Film über eine real existierende Langstreckenschwimmerin, die als erste Frau von Florida nach Kuba schwimmt, ohne Haikäfig. Ich glaube, alles andere gab es vorher schon mal. Ist aber auch ein bisschen egal, es geht viel ums Schwimmen, aber es geht vor allen Dingen um die Beziehung dieser Frau zu ihrer früheren Lebensgefährtin und wie die beiden versuchen im vergleichsweise hohen Alter für so einen Spitzensport Leistung zu vollbringen, die andere in dem Alter nicht mehr vollbringen, und wie die damit klarkommen und wie sie auch mit sich dabei klarkommen.
Ist eine wahre Geschichte. Nyad hatten wir hier im Podcast. Schaut nochmal in der Suchfunktion. Da haben wir länger über diesen Sportfilm, Frauenporträt, Freundschaftsporträt. Toll gespielt. Jodie Foster, Annette Bening. Glaube ich auch zwei Kandidatinnen bei den großen Filmpreisen. Ich weiß es gar nicht, wann die Oscar-Nominierungen kommen. Auf jeden Fall, hätte ich auch in den Top 3 haben können. Mhm. Wäre wahrscheinlich meine 4 oder 5 gewesen. Find gut, dass du es drin hast, Nyad.
Und du warst was auf der 2?
Ich habe auf der 2, wir sind ein bisschen langweilig dieses Jahr, weil wir viele sehr tolle Filme sehr, sehr spät im Jahr gesehen haben. Deswegen hatten wir Podcasts darüber. Meine Nummer 2 ist diese großartige, unglaublich verstörende Dystopie Leave the World Behind, über die wir... Okay, ist deine 1.
Ist meine 1.
Klar. Ja, dann?
Dann leave the world behind. Fahr einfach fort, so.
Ja, leave the world behind. Ich habe den Film tatsächlich zweimal gesehen.
Ach, das gibt's.
Weil ich habe ihn einmal gesehen, als ich meinen Text darüber geschrieben habe. Und dann habe ich ihn nochmal mit meiner Familie gesehen, weil meine Frau den Fehler gemacht hat, zu sagen, ach, guck mal, Nummer 1, Julia Roberts bei Netflix, Leave the World Behind, das könnten wir uns doch heute mal angucken. Ne? Unser 13-jähriger Sohn war noch dabei. Und ich hatte, glaube ich, zwei sehr verstörte Familienmitglieder am Ende dieses Abends. Und ich habe dann nachgehört, dass sehr viele Leute aus dem Bekanntenkreis, die vielleicht nicht ganz so viel mit Film und Serie zu tun haben, also das rein nur als zur Unterhaltung in ihrer Freizeit gucken, nicht beruflich damit zu tun haben. Und da gab es ganz viele Menschen, die zutiefst verstört waren von dieser sehr, sehr ungewöhnlichen Dystopie.
Ja, also, die nicht aufs Verstören gebürstet ist, weil sie überhaupt gar nicht Katastrophenszenarien durchspielt oder nur relativ am Rande. Also so, das ist, wir hatten ja schon darüber geredet und wollen auch jetzt noch nicht zu viel davon verraten, aber es ist ein Katastrophenfilm, hatten wir uns, glaube ich, hier im Podcast zumindest darauf geeinigt, der gar nicht so richtig mit Katastrophenelementen spielt.
Ja.
Oder zumindest sich derer sehr lange enthält. So. Und das ist halt auch als Ensemble toll gespielt, mit Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali, und ich fand es rundum gelungen. Also es ist rundum schlüssig, dieser Film. Ja, und das schaffen Filme nicht immer.
Ich muss tatsächlich sagen, deswegen bin ich eingestiegen mit, ich habe ihn zweimal gesehen. Als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, innerhalb von 2 oder 3 Wochen, fand ich ihn fast noch etwas besser als beim ersten Mal. Das musst du auch erstmal schaffen.
Ja.
Es hängt viel, glaube ich, an der sehr, sehr guten Buchvorlage auch, die ziemlich exakt bis auf 1-2 Details umgesetzt wurde. Übrigens auch mitproduziert von Barack und Michelle Obama. Der hatte das auf seiner einflussreichen Leseliste, den Roman. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch es an. Aber macht euch drauf gefasst, wenn ihr zart beseitet seid, dass euch der Film, wie heißt es so schön, ein wenig nachgeht.
Mhm. Okay, and the winner of Eric is?
Ja, du weißt es, ne?
Nee.
Naja, der beste Film des Jahres.
Ach, bist du auch Maestro, oder?
Maestro natürlich.
Okay, alles klar. Ja, ich dachte, du hast den abgehandelt.
Nee, ich finde einfach, Maestro ist, wie gesagt, das Schauspiel des Jahres. Ist so kunstfertig in Sachen Schauspiel und was da irgendwie abgerissen wird, fotografisch, szenenbildnerisch, ausstattungsmäßig. Aber ganz oben in dieser ganzen Stärkenliste ist dieses unfassbare, feine Spiel von Bradley Cooper und Carey Mulligan. Und
ja.
Ich habe schon lange nicht mehr einen so gut gespielten Film gesehen. Ich möchte fast sagen, ich habe die Kunstform Schauspiel über diesen Film noch mal irgendwie auf einer neuen Ebene entdeckt. Und ich habe es halt im Kino gesehen, auf einer sehr großen Leinwand, was ich dem Film gönne. Und ich bin mal gespannt, ob da bei den Oscars den beiden noch jemand den Rang abläuft.
Ja, ich habe ihn auch deshalb weggelassen, weil ich sonst 3 Netflix-Filme gehabt hätte.
Ah, ja.
Das wär mir mindestens einer zu viel gewesen.
Stimmt,
aber
ich habe 3 Netflix-Filme. Ja. Naja, was ja auch wirklich, aber gut, dass du es nochmal erwähnst, weil es gab ja früher den Begriff des Netflix-Fluches. Das heißt, immer wenn Netflix einen Film gemacht hat, teilweise auch mit sehr hohen Budgets, war klar, dass es ein total mieser Flop wird, zumindest künstlerisch, dass er von der Kritik zerrissen wird.
Ja, weil sie anfangs immer nur mit Adam Sandler Filme gemacht haben, oder?
Ja, da muss ich ja jetzt wieder irgendwann mache ich nochmal meine Top 5 mit Adam Sandler Filmen, weil das ist Sandler ein super Schauspieler ist.
Ja,
gut. Aber ich glaube, ich habe es an anderer Stelle erwähnt. Nee, aber Netflix hat sich eines Besseren besonnen und hat, glaube ich, gemerkt, dass sie mit wirklich guten Filmen eine Menge für ihr Renommee machen können, weil die dann halt bei Preisen und man ist im Gespräch und so weiter. Und ja, das sind halt einfach jetzt im letzten Jahresquartal 2023 3 sehr, sehr gute Netflix-Filme gekommen. Ne?
Ja.
Genau.
Die Serie.
Kommen wir zur Serie. Unsere Königsdisziplin, auf die wir ja immer die meiste Zeit verwenden. Und Jan, dann sag doch mal, was deine deutsche Serie Nummer 5 ist.
Ja, ich wette, dass du das komplett anders sehen würdest.
Hast du deinen Buzzer eigentlich jetzt schon? Du musst den vor das Mikrofon halten gleich.
Ich habe ihn schon, ich habe ihn griffbereit. Aber ich weiß, dass du diese Serie nicht drin haben wirst. Das ist Clashing Differences.
Nein.
Auf Arte.
Nein, die habe ich tatsächlich nicht drin.
Das ist es ist auch tatsächlich, ich habe da lange mit mir gerungen, so. Es ist halt der Abschlussfilm von einer Filmemacherin namens Merle Grimm, so ein Frauenkammerspiel um eine geplante feministische Konferenz, wo Leute gesucht werden, die dort Panels beitragen können. Und was mich daran so überzeugt hat, ist, dass er so unglaublich mutig ist, dieser Film, weil er sich sehr, sehr, sehr vieler ungeschriebener und geschriebener Regeln des Film- und Fernsehgenres widersetzt, weil es sehr eigene Figuren kreiert, weil es die dritte Wand durchbricht, weil es halt so episches Theater im brechtschen Sinne darstellt und gleichzeitig ja mit geringem Budget auch eine sehr unterhaltsame Serie kreiert hat. Und das fand ich toll. Ich glaube, es finden nicht so richtig viele Leute toll. Ich fand es wirklich einfach toll.
Ja, es ist, ich fand sie nicht wirklich unterhaltsam, die Serie. Also sie ist ja eigentlich, wenn man am ehesten noch ins Comedy-Genre einzusortieren, aber bei mir hat das nicht gefruchtet. Also sie ist natürlich politisch, gesellschaftlich sehr mutig, irgendwie mit diesen ganzen Frauenrollen, Frauenbildern und so. Aber mir hat sie nicht funktioniert. Ich fand nicht, dass es eine gute Serie war. Aber es ist auf jeden Fall was sehr Originelles und was sehr Mutiges.
Das wollte ich einmal mal würdigen. Sie hatte, da gab es viele Aspekte, die ausbaufähig sind. Aber ich wollte würdigen, dass da jemand den Mut hat, so etwas zu machen.
Mhm. Hast du einen Buzzer?
Habe ich griffbereit. Du glaubst, dass ich buzzern muss?
Naja, bei deutschen Serien ist es ja immer so ein bisschen nicht so ganz einfach, ne? Mit den, I'm ready. Also bei 5. Meine Nummer 5 deutsche Serien ist Sam, ein Sachse.
Oh Gott, ja.
Hast du nicht drin?
Nee.
Okay. Also wir haben hier darüber gesprochen, die erste Disney Plus Serie aus Deutschland. Die Geschichte von diesem schwarzen Volkspolizisten, der dann später irgendwie eine ganz, also eine wahre Geschichte, der eine ganz merkwürdige nach der Wende Karriere macht, dann auch in der westdeutschen, der gesamtdeutschen Polizei dann auch so ein Aushängeschild wird, so um also ein modernes Sachsen zu zeigen, moderne neue Bundesländer als Schwarzer, der selber abstürzt und den es wirklich gibt, der dann zurückkommt. Ich fand die Serie nicht perfekt, aber es gab Malik Bauer heißt, glaube ich, der Schauspieler. Mhm. Den hätte man wahrscheinlich auch. Also auch eine große Entdeckung, weil man den vorher nicht kannte. Der macht es sehr, sehr gut. Und ich fand, es gab da sehr, sehr gute Momente in der Serie. Die haben also gerade, glaube ich, diese dritte oder vierte Folge nach der Wende, wo sich dann sozusagen diese schwarze Community im Osten dann so zusammenfindet und versucht, irgendwie so eine eigene Identität zu finden. Die fand ich super stark. Es gibt auch ein paar Momente, die weniger gelungen sind. Aber ich fand trotzdem, insgesamt ist das eine wichtige und auch in Teilen recht starke Serie, wo ich wirklich auch dran geblieben bin, wo ich wissen wollte, wie sie es zu Ende machen. Du hast Sam, ein Sachse nicht in deiner Top 5, nee. Weil du sie nicht so gut fandst oder wäre sie kurz dahinter gewesen?
Nee, ich fand sie manchmal einfach ein bisschen bemüht. Ich finde diesen Diversity-Gedanken dahinter, also es ist tatsächlich eine schwarze Figur, die alle Aspekte unserer gesellschaftlichen Realität abbilden darf, also von spießbürgerlichem Erfolg bis zu kompletten Absturz. Das ist schon, das wusste ich zu schätzen, das wusste auch wieder in Baden-Baden die Nachwuchsjury zu schätzen, hat ihn zur besten Serie gekürt.
Was ist denn die Nachwuchsjury?
Es gibt immer von den Filmhochschulen werden
Leute. Also es gibt zwei Leute Jurys,
genau,
die Erwachsenen und die Kinder.
Ja, mehr die Erwachsenen und die jungen Erwachsenen. Mhm. Und die dürfen einen eigenen Preis vergeben und die haben Sam, der Sachse prämiert als beste Serie. Und das kann ich auch wertschätzen. So, ich kann auch vieles daran entdecken. Ich finde sie tatsächlich aber als Serie, aus einer fernsehästhetischen Sicht, finde ich sie zu konventionell.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich hatte gerade bei der ersten Folge, hatte ich manchmal gedacht, das hätte es jetzt auch beim ZDF laufen können. Ich habe sie auf der 5, weil sie dann doch manchmal überrascht durch interessante Moves, auch durch Ästhetikwechsel, die sie teilweise hat. Das hätte es beim ZDF, glaube ich, nicht gegeben. Aber es ist jetzt nicht die beste Serie des Jahres. Ich verstehe, wenn sie nicht in einer Top 5 ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie sie bei Disney Plus gelaufen ist. Ob das jetzt
nicht optimal war.
Also hast du was gehört?
Sie haben es war auch beim Festival kam das zur Sprache, dass sie ein Riesenbudget gefahren haben, also ein PR-Budget. Es wurde bundesweit plakatiert.
Ja, weil es auch die erste deutsche Serie
auf Disney war. Die erste deutsche Serie und da gab es ein leichtes Missverhältnis, aber sie ist jetzt wie ich das verstanden habe, nicht katastrophal gelaufen. Also es waren Leute von Disney da, die gesagt haben, es ist okay gelaufen.
Ja.
So.
Okay. Ja, gut. Ja. dann, aber ich bin da hängen geblieben bei deinem Begriff bemüht.
Ja.
Weil bemüht ist das erste Wort, was mir bei Clashing Difference eingefallen wäre.
Ist auch, der Begriff der Bemühung ist ja auch, es ist ja nicht grundsätzlich falsch, sich zu bemühen.
Genau.
und ich
war
fand,
stets bemüht, die Serie.
Ja, das war also, und das ist genau der Unterschied zu meiner Vier, die überhaupt nicht bemüht wirkt, sondern in jeder Hinsicht voll überzeugt von dem, was sie da machen. Das ist Nackt über Berlin.
Ja, das wäre wahrscheinlich bei mir auch in der Top 7 oder so gewesen, knapp hinter meiner 5.
Ja, von Axel Ranisch nach eigenem Drehbuch, also es gibt einen Bestseller von ihm.
Ein Roman sogar.
Ein Roman, genau. Dann hat er daraus ein Drehbuch gemacht und auch noch Regie geführt bei Arte, Literaturverfilmung im klassischen Sinne. Und es ist handelt von zwei jugendlichen Nerds, die halt schwer gemobbt werden, unter anderem von ihrem Direktor, den sie daraufhin irgendwann nackt auf einer Parkbank, besoffen auf einer Parkbank finden und in seinem eigenen Smart Home einsperren. Und das ist die Geschichte, weil da sich dann irgendwie so ein Psychospielchen entwickelt und sie ihn unter falschen Namen halt.
Ich glaub, wenn wir beide ein Drehbuch schreiben würden und diese Plot-Idee pitchen würden, würden wir wahrscheinlich vom Hof gejagt.
Ja, es ist sehr absurd, so, aber es ist ganz toll umgesetzt. Also es ist auch wieder Coming of Age, aber es ist gleichzeitig auch noch eine Gesellschaftsanalyse darüber, über Wahrheit und Dichtung, über Gewaltverhältnisse jenseits von physischer Gewalt und so weiter. Also für mich eine Spitzenserie auf jeden Fall.
Ja, ich habe tatsächlich auch mit einem Freund drüber gesprochen, dem ich jetzt gar nicht zugetraut hätte, dass er diese Serie mag, weil ich dachte, das ist ihm zu, das für ihn vielleicht zu Arthouse oder so, aber der fand es auch super. Mhm. Deswegen glaube ich, die hat wirklich so eine genuine Kraft, die Serie.
Und traut sich auch einiges.
Traut also, sich eine
geht,
Menge
geht,
zu.
Geht auch visuell über einiges hinaus, ja. was bekannt ist und sowas. Und das finde ich schön.
Und ihr könnt Nackt über Berlin in der ARD Mediathek nachgucken. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen drin. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Meine Nummer 4, hast du ein Buzzer im Anschlag, ist die eben schon erwähnte Serie Liebeskind.
Ja.
Okay.
Habe ich ein bisschen höher gerankt.
Hast du ein bisschen höher? Dann mach mal mit deiner, sind wir bei 4 bei dir oder bei 3?
Wir sind bei 3 und das ist, ich hatte ja schon auf das Ensemble und Friederike Kempter angesprochen. Ich habe da Tender Hearts, weil ich die auch mutig und spannend und interessant und dabei sehr, sehr lustig finde. Und sogar Heike Mackert spielt darin eine gute Rolle. Ich bin aber auch, ich mag dieses Near-Future-Ding einfach sehr, sehr gerne, wo halt nicht definiert ist, wann diese Zukunft spielt. Die könnte morgen spielen, die könnte in 20 Jahren spielen. Und hier lotet sie diese künftige Gegenwart einfach echt klug aus. Und es ist nichts behauptet, es ist wenig inszeniert.
Vielleicht für die Leute, die unsere Folge nicht gehört haben über Tender Hearts, ganz kurz die Plotline, also in einer,
ja, okay.
Es ist so ein bisschen wie Ich bin dein Mensch, ne?
Es ist Ich bin dein Mensch auf Serie, das wurde dem auch der Serie auch zum Vorwurf gemacht, dass sie sich eine bekannte Geschichte nimmt und sie auswalzt. Friederike Kempter spielt so eine Computerspieldesignerin, auch ein interessanter Gedanke, dass sowas dann in dieser künftigen Zukunft auch Frauen machen können, und die kauft sich einen Love-Robot und fängt an, natürlich sich in diesen Love-Robot zu verlieben, so nach und nach, beziehungsweise eine Beziehung zu ihm aufzubauen, die ein bisschen über das Sexuelle hinausgeht, was ursprünglich mal so geplant war, und dem gucken wir 8 Folgen, glaube ich, insgesamt zu, und ich habe keine...
Kurze Dinger, ne? So 30 Minuten oder sowas.
Ich habe keine Minute davon bereut.
Ja. Ich finde das super, dass du Tender Hearts drin hast, weil ich habe, glaube ich, die irgendwie übersehen bei unseren, beim Durchgucken von dem Jahr, weil ich fand die auch richtig gut, haben wir vorhin schon gesprochen. Also toll, dass du die für unsere Charts hier gerettet hast. Eine sehr, sehr interessante Serie. Und wie gesagt, Leute, falls ihr Sky habt, schnell noch gucken, weil die Serien werden demnächst rausgenommen.
Ja.
Mit eisernem Besen kehrt Sky durch seine Fiction-Landschaft.
Also, hast du denn Liebeskind auf 2 oder wo hast du es?
Nee, ich hatte es auf 4.
Liebeskind, echt?
Okay. Ja.
Okay,
ja.
Nee, ach, stimmt, ja. Okay,
deswegen
nee.
hatten wir gebuzzert.
Ja.
Du hattest deine 4 jetzt Tender Hearts, ne?
Meine 3 war Tender Hearts.
Ach, deine 3.
Das ist so kompliziert.
Dann haben wir jetzt meine 3. Und das ist das schon erwähnte Haus aus Glas. Wir können jetzt vielleicht nochmal, wir haben beide das Ensemble, ne?
Mhm.
Genau, wir hatten beide das Ensemble. Du fandst die Serie als Serie nicht so gut.
Doch, ich fand sie gut. Ich fand, das Ende war mir ein bisschen zu thrillerig. Also da war mir zu viel Action drin. Das hätte einfach mehr Ruhe bis zum Schluss vertragen und auch besser getragen, glaube ich.
Ja, aber da sind wir wieder bei diesem, was der Mike White mal über The White Lotus gesagt hat. Wo ja auch mal bei The White Lotus ist ja immer am Anfang ein Todesfall oder auch bei Big Little Lies. Die Leute, es gibt natürlich diese Leute wie wir, die einfach sehr gerne dabei zuschauen, wie interessante Charaktere miteinander interagieren und wie man die Leute dann irgendwie in ihren ganzen Facetten immer mehr kennenlernt. Und dann gibt es aber auch nicht wenige ZuschauerInnen, die einfach wissen wollen, wer ist es denn gewesen oder wie löst sich denn dieser Kriminalfall auf? Deswegen hat der Mike White mal gesagt, meine alten Serien haben alle sehr viel Lob bekommen, aber keiner hat sie geschaut. Deswegen hat er bei White Lotus immer einen Todesfall an Anfang gesetzt, wo man dann am Ende erst erfährt, wer ist es denn gewesen, der da ums Leben gekommen ist. Und ich finde, diesen Kunstgriff, den macht auch House of Glass so ein bisschen. Sie bauen sozusagen ein Geheimnis auf, wo man nicht genau weiß, was ist es eigentlich, was ist früher passiert, oder dann, es gibt ja noch ein zweites Geheimnis in House of Glass, weil ein Mensch aus diesem Ensemble verschwindet und man weiß nicht, was aus dem geworden ist. Und ich finde, dass diese Thriller-Elemente, es hat so ein bisschen was von Thriller, ein bisschen was von Krimi, sind sehr, sehr schön verwoben in dieses Stück, was eigentlich von Familie, von Geschwistern Liebe erzählt, auch ein bisschen Freundschaft. Und das sehr, sehr klug und liebevoll tut. Also in einem Setting, schönes Haus, reiche Leute, schöner Park, was auch so ein bisschen trojanisches Pferd ist, weil daraus hätte auch eine ganz, ganz schreckliche ZDF-Familienserie werden können.
Wie gesagt, ich finde, trotz allem finde ich das eine sehr gute Serie. Es hat nur, weil ich bin ja ein Objekt meines eigenen Geschmackes und deswegen ist es halt da nicht reingerutscht.
Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich das weitergucken wollte. Trotz dieser von mir erwähnten 6x45 Minuten bin ich sehr, sehr schnell dran geblieben und wollte wissen, wie das ausgeht. Tolles Ensemble, auch ein paar Schauspielerinnen habe ich tatsächlich auch entdeckt, zum Beispiel diese beiden jüngeren Schwestern. Die kannte ich vorher nicht, habe ich gegoogelt, geguckt, was die gemacht haben. Großartiges Ding, und ich finde auch, da wir ja erst Ende Januar zurückkehren aus unserer kurzen Winterpause, finde ich gut, dass wir jetzt drüber reden, weil das läuft zum Jahreswechsel. Und ich dachte, oh Gott, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann ist House of Glass schon wieder so alt, dass wir das eigentlich nicht nochmal besprechen. Jetzt haben wir es heute gemacht.
Das ist auch gut so. Meine Nummer 2 lief bereits bei Netflix. Ich habe echt viel Netflix dabei heute. Und ist Liebes Kind, also deine Nummer 4.
Meine Nummer 4, ja.
Ja. Von Isabel Kleefeld, ein Sechsteiler, ich nehme an 6x45 Minuten.
Ja, ich befürchte ja, aber man kann es auch gut machen.
Ja, kann man auch gut machen, und hier ist es gut gemacht. Also ich weiß nicht, ob wir da vorhin schon mal was drüber gesagt haben.
Wir hatten einen Podcast darüber. Genau. Es ist die Verfilmung oder Serienverfilmung von einem Roman, der hieß, glaube ich, auch Liebeskind.
Ja.
Wie immer haben wir den Roman nicht gelesen, weil wir so viel Fernsehen gucken müssen und keine Zeit haben, Romane zu lesen. Ich bin immer wieder erstaunt bei anderen Podcasts, wo Leute dann immer sagen, ja, sie haben auch das Buch gelesen.
Ach, die Lügen.
Aber ja, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Es ist toll inszeniert. Es ist auch verwirrend genug. Also es gibt genügend Brüche in diesem Thriller, dass man irgendwie dranbleibt und rätselt. Also viele Sachen sind mir ja echt zu konventionell, gerade in diesem Thriller-Gewerbe, das ist hier nicht so, aber es ist auch nicht so artsy, dass sie irgendwie den Faden verlieren.
Nie, und fabelhafte schauspielerische Leistung, also insbesondere die beiden Kinder, die da drin vorkommen, die spielen auf einem Niveau, als hätten die schon 3 Schauspielschulen durchlaufen.
Ja.
Also es ist schauspielerisch toll, es ist inszenatorisch toll, es ist auch von der Charakterzeichnung her toll. Es hat praktisch keine Schwächen, finde ich, obwohl es ein sehr drastisches Thema ist, und gerade diese Drastik aber auch dadurch lebt, dass wenig davon visualisiert wird. Also es geht um Entführung, um sexuellen Missbrauch, um die härtesten Themen, die man sich denken kann. Aber es bleibt alles im Ungefähren. Und das macht diese Serie, das macht Isabel Kleefeld, boom.
Und es ist mal wieder mit Kim Riedler, auch so eine unterschätzte Schauspielerin, die man immer wieder, wenn man sie sieht, wo man denkt, wow, die spielt super.
Ja, und die kann auch zerstört aussehen, meine Fresse.
Genau. Ja, Liebes Kind, auf jeden Fall eine der sehr, sehr sehenswerten deutschen Serien des Jahres. Sind wir bei 2 angefangen?
Wir sind bei deiner Nummer 2, mein
Lieber. Ja, und meine Nummer 2 ist jetzt das, was du vorhin in deiner Erinnerung als Film abgestempelt hast. Das ist die Serie 37 Sekunden aus der ARD Mediathek.
Ich war geistig verwirrt, es tut mir leid.
Oder es waren, glaube ich, tatsächlich auch wieder 6x45 natürlich. Minuten. Erzähl mal kurz was über 37 Sekunden.
Wieso soll
wir
ich
haben.
Was über, das ist deine Nummer 2.
Ist meine Nummer 2, ja. Du hattest es nicht?
Doch, ich hatte es ja. Ach so, aber als
beim Film, genau.
Ich kann nur über den Film reden.
Nein,
nicht
also
über die Serie.
Ich fand, also erzählt wird die Geschichte von einem, ja, älteren, in den 50ern, Rockstar, deutschen Rockstar mit, keine Ahnung, dänischem Hintergrund.
Wir hatten es auch im Podcast, deswegen müssen wir das
genau,
gar nicht so intensiv
und dem wird vorgeworfen, wir lernen ihn auf einer Geburtstagsfamilienfeier kennen und letztendlich kommt heraus, dass er eine Affäre hatte mit einer deutlich jüngeren Frau, die auch gleichzeitig so ein bisschen Fan von ihm ist, die selber als Songwriterin durchstarten möchte. Und das war eine Liebesbeziehung. Und dann kommt es eben, man will sich trennen, es kommt zu einem letzten Sexualakt und sie wirft ihm letztendlich eine Vergewaltigung vor. Und die Serie erzählt praktisch davon, war es eine Vergewaltigung, war es keine Vergewaltigung, es kommt zu einem Prozess. Ein Thema, was wie die Faust aufs Auge passte, in diese, die lief im Spätsommer, glaube ich, die Serie, ne, zu dieser ganzen Rammstein-Debatte und überhaupt zu diesen ganzen einvernehmlicher Sex, kein einvernehmlicher Sex, zu dieser ganzen großen Debatte sehen wir übrigens auch Anfang des Jahres ein ganz großes von Schirach-Stück dazu. Er sagt, sie sagt, was ich schon gesehen habe, also natürlich ein Top-Thema. Warum hattest du es in deinen Filmen?
Weil ich es auch, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Liebeskind, weil es die Drastik der dessen, was zwischen Mann und Frau bei ungleichen Machtverhältnissen passieren kann, darstellt, schildert und inszeniert, ohne explizit zu werden, weil es sehr viel im Ungefähren lässt, weil es ein Courtroom-Drama ist, das nicht so auf Aussage und Gegenargument abzielt, sondern darauf, wie die Menschen darin agieren und überhaupt immer darauf achte, wie Menschen in bestimmten Situationen agieren und nicht die Systeme in den Vordergrund stellt.
Wobei Courtroom-Drama, also jetzt der Schirach, der kommt, ist zu 99,9% ein Courtroom-Drama. Ich glaube, es gibt nur eine Szene oder zwei Szenen außerhalb des Courtrooms.
Das darf der.
Bei 37 Sekunden fängt das Gericht, glaube ich, erst in der vierten Folge.
Genau, fängt spät an, so, weil ja auch die beste Freundin vom Vergewaltigungsopfer ist die Verteidigerin des Täters, weil sie auch gleichzeitig noch dessen Tochter ist. Also alles ein bisschen verworren, so, gleichzeitig überschaubar. Aber ich finde, dieses Thema Vergewaltigung ist ja tatsächlich eines, über das man immer wieder neu diskutieren muss, weil wieso, was triggert die Film- und Serienlandschaft so sehr, dass es halt, dass es teilweise irgendwie von 10 Filmen gibt es in vier eine, die das Thema Gewalt haben. Und das hier schafft es, dieses Thema in ins Zentrum zu setzen und gleichzeitig am Rande zu belassen. Und das finde ich fast schon kunstvoll gut gelungen.
Ja, es ist auch ganz toll geschrieben und gespielt, finde ich. Die Figuren sind sehr echt. Und ich war sehr überrascht, dass ich auch etliche oder einige sehr negative Kritiken zu der Serie gelesen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Aber ich dachte, als ich das angeguckt habe, das ist wirklich mit das Beste, was ich aus Deutschland dieses Jahr gesehen habe. Ich habe auch ein paar Kollegen gesprochen, denen es ähnlich ging. Es gibt aber auch Leute, die können mit der Serie ganz wenig anfangen. Ja, egal. Also wir fanden sie beide sehr, sehr stark. Ja,
vielleicht, weil es eigentlich ein Film ist. Aber das war es. Ich glaube ja, dass unsere Nummer 1 sich deckt.
So, sind wir schon bei Nummer 1?
Wir sind schon bei Nummer 1, weil sonst würde mich wundern, dass es bei dir fehlt. Also das Deutsche Haus,
Deutsches
oder?
Deutsches Haus ist die beste Serie des Jahres.
Handelt von den Auschwitz-Prozessen, ist also eine Fiktionalisierung über die Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er Jahre in Frankfurt. Und macht das aus der Sicht einer Familie, so einer Gastronomenfamilie und deren Tochter, die Übersetzerin ist in diesem Prozess, bisschen da so reinrutscht, das gar nicht will. Und dann erleben wir einerseits eine Milieustudie der Bundesrepublik zu dieser Zeit, andererseits aber auch eine Studie der Betroffenen, also der Täter-Opfer-Konstellation, so wie die miteinander interagieren, wenn die sich vor Gericht gegenüber sitzen. Und das ist diese Serie, nimmt sich sehr, sehr, sehr nach den Büchern von Annette Hess und ihrem eigenen Roman, den sie vorher geschrieben hat, nimmt sich sehr viel Zeit dafür, diese Konflikte tatsächlich so darzustellen, wie sie waren. Also wir haben darüber gesprochen hier, müssen wir vielleicht gar nicht mehr viel zu sagen. Für mich ist das beste History-Tainment-Stück aus diesem NS-Kosmos, wenn man den so nennen will, überhaupt.
Es gab ja schon mal vor ein paar Jahren Filme über diese Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er in Frankfurt, ne? Der Staat gegen Fritz Bauer.
Fritz Bauer, genau.
Oder sowas. Ja. Dann gab es noch so einen anderen, die habe ich auch beide gesehen, fand ich auch beide gut, aber hier wird es tatsächlich nochmal ganz anders aufgezogen, also auch mit Familiengeschichten und so. Du warst ja hier bei deiner Jury, wurde die da auch schon mit integriert?
Nee, noch nicht.
Nein. Das ist noch nicht der Zeitraum.
Genau, ist nicht der Zeitraum.
Ich bin mal gespannt, weil wir hatten ja hier auch drüber gesprochen, dass wenn Deutsches Haus bei ARD oder ZDF gelaufen wäre, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, in diesem Spätherbst, Winter, hätte sich, glaube ich, eine große gesellschaftliche Debatte an der Serie aufgezogen. So ist sie nur überall gelobt worden.
Aber interessant, dass es bei Disney Plus tatsächlich die erste Serie gibt, der ich 10 Punkte gebe von 10.
Ja.
So, das bei den anderen hakt es meistens an so vielen inszenatorischen Mängeln und hier gibt es davon kaum. Es gibt auch welche, na klar, es fängt sehr suppig an, so, ne? Aber das ist dann natürlich auch immer dazu da, um den zivilisatorischen Bruch deutlich zu machen.
Also ich hätte auch nach der ersten Folge, bis auf diese extremen Turning Point der letzten Minuten, wo diese Anklageschrift vorgelesen wird, nach der ersten Folge wäre die Serie, glaube ich, hier nicht in meiner Top 5 gewesen.
Ja.
Gut. Für uns beide die beste deutsche Serie des Jahres.
Sind wir uns einig.
Deutsches Haus, genau.
International.
International.
Fang du mal an.
Ja, ich würde sagen, soll ich mal sagen, was nicht in meiner Top 5 ist?
Nee,
weiß ich, aber dann. Ich habe hier noch so ein paar, die es knapp verpasst haben oder über die wir nicht gesprochen haben. Egal, können wir vielleicht irgendwann mal so zwischendurch droppen. Also ich muss hier einfach nochmal als Abbinder auf 5 die dritte Staffel von Ted Lasso erwähnen. Hatte einige der schönsten Folgen, also es ist die große Feel-Good-Serie der letzten Jahre, die jetzt im letzten Frühjahr mit der dritten und letzten Staffel bei Apple TV.
Du nennst jetzt Sachen, die nicht in deiner Top 5 sind.
Nein, das ist meine Top 5.
Nimmst du ja Sachen raus.
Das ist meine Top 5.
Okay.
Ted Lasso ist meine Top 5. Ist einfach das große Feelgood-TV, das große, sehr, sehr lustige, sehr kluge Feelgood-TV über einen fiktiven Londoner Fußballclub und seine Geschichte. Wurde viel drüber gesagt. Aber in meiner Top 5 muss es einfach drin sein. Die Amsterdam-Folge ist vielleicht die schönste, herzerwärmendste Folge Serienfernsehen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo ich am glücklichsten war über 40 oder 50 Minuten.
Ist das schön, wenn Fernsehen glücklich machen kann.
Ja, Ted Lasso war das, was einfach glücklich gemacht hat die letzten Jahre. Deswegen muss es hier in meiner Top 5 nochmal zumindest auf der 5 stattfinden.
Ja,
deine
meine Nummer 5 macht das Gegenteil von glücklich, nämlich zutiefst betroffen, aber sehr gut unterhalten. Und das ist The Last of Us, hast du wahrscheinlich vorher.
Das habe ich höher, ja.
Ja, okay.
Ja, damit kommen wir zu meiner Nummer 4 und das ist die von mir hier schon erwähnte Serie The Bear. Wie gesagt, man muss ein bisschen reinkommen in diese sehr greischige, laute und hektische Küchengesellschaft von Chicago. Übrigens auch mit einem grandiosen Soundtrack versehen. Viel Musik aus Chicago, aber auch andere Sachen. Es gibt auch bei Apple Music und Spotify Soundtracklisten. Also es ist einfach ein Ensemblestück, dem man sehr, sehr gerne folgt, was aber auch neben diesen ganzen witzigen oder auch einfach hektischen Küchenszenen auch dann sehr, sehr viel Tiefe für die Figuren. Es geht so ein bisschen in diese Mumblecore-Richtung, dass man einfach sagt, man sieht da echten Menschen beim Leben oder bei der Auseinandersetzung in ihrem Alltag zu. Fühlt sich extrem echt an und man erlebt Serienensembles oder Ensemblestücke in Serien auch nochmal auf eine ganz neue Art. Wenn ich vorhin gesagt habe, bei Maestro habe ich Schauspiel nochmal auf eine neue Art erlebt, kann man bei The Bear einfach das Zusammenarbeiten und das Zusammensein in einer Gruppe nochmal auf eine neue Art erleben. Und deswegen sollte jeder dieser Serie, die in Deutschland immer noch so ein bisschen ein Geheimtipp ist, bei den Emmys ist es für ganz viele Sachen nominiert. Mhm. Also The Bear ist ein ganz großer Hit in den USA. Vor diesem Originalrestaurant in Chicago machen die Leute von morgens bis abends Selfies. Es ist auch toll, dass es so erfolgreich ist, weil es ist eigentlich eine sperrige Serie. Es ist nichts, was so einfach so reinfließt wie Ted Lasso, was jedem gefällt.
Ja.
Also deswegen muss es hier drin sein. Eine späte Entdeckung, aber eine, der ich weiter folgen werde, weil es bestimmt auch weitere Staffeln geben. The Bear ist meine Internationale Nummer 4.
Okay, meine, bin ich jetzt auch bei 4? Ja, ich bin auch bei 4, ne? Das ist angefangen. Genau, meine 4 ist, haben wir drüber geredet, hast du definitiv nicht, kann ich einen Buzzer in die Hosentasche stecken, ist Beef, so, weil ich die einfach... Ja,
habe ich noch nicht zu Ende geguckt, nee. Deswegen...
ich habe sie zu Ende geguckt, ich finde, es ist einfach eine echt gute Serie und ich mag auch das Aseptische an dieser Serie gerne, also so diese Distanziertheit, die auch zwischen Publikum und Format herrscht die ganze Zeit, also dass man den Figuren nicht richtig nahe kommt.
Diese Garstigkeit der Menschen.
Ja, ne? wobei, also man kann zu allem auch schon irgendwie so einen Anker finden, so, aber der wird einem nicht aufgepfropft und das finde ich gut, das gefällt mir.
Wobei... Eigentlich Garstigkeit, also es gibt tatsächlich Serien, da sind die Figuren noch sehr viel unzugänglicher oder unsympathischer, weil allein die 2, 3 Folgen, die ich jetzt gesehen habe, man kann ja sowohl zu dieser Upper-Class-Frau als auch zu diesem Handwerker, also das sind ja die beiden Leute, die das Beef miteinander haben, die werden schon auch sensibel gezeichnet in ihren Brüchen, aber irgendwie also es war noch nicht so weit, dass ich denen folgen mochte. So. Ich muss wissen, wie es mit denen weitergeht.
Vielleicht fehlen dir 20 Minuten oder sowas,
genau. Dass du da reinkommst. Genau, ich glaube, ich werde Beef auch noch weiter gucken.
Gut, ja, wird auch nicht rausgenommen.
War das, was jetzt?
Das war.
3 schon?
Nee, deine 3 kommt jetzt.
Meine 3 ist eine Serie, die auch, wie ich finde, bei internationalen Preisen oder auch von der Kritik ein bisschen übersehen wurde, das ist Fleischmann is in Trouble.
Ja, hatte ich ja beim Ensemble drin.
Ja, ja, also ich fand Fleischmann is in Trouble nach einem gleichnamigen Roman von der New Yorker Journalistin, fand ich eine ganz, ganz tolle Serie. Mhm. Also man verfolgt diese Figur, diese New Yorker Arztfigur von Jesse Eisenberg gespielt. Jesse Eisenberg ist ja auch so ein Typ, den mögen manche und manche mögen den einfach nicht.
Er wirkt so schnullimäßig ganz
oft. Ja, es ist irgendwie so, manche Leute sagen, Jesse Eisenberg kann nicht Schauspieler, andere Leute sagen, Jesse Eisenberg ist einer der besten Schauspieler der Welt. Also es ist halt ein sehr markanter Typ. Claire Danes, die kennen wir, spielt seine Frau. Und die einzige, die aus diesem ganz großartigen Ensemble tatsächlich für Preise nominiert, ist diese Lizzie Kaplan, die die Freundin spielt, ne? Die ja letztendlich das alter Ego dieser Schriftstellerin ist, die diesen Roman geschrieben hat. Ne? Mhm. Also es ist eine Beziehungsgeschichte, eine Trennungsgeschichte, eine mit einem wahnsinnigen Plot-Twist auch noch in der Mitte. Ich war total fasziniert, die Serie hat einige der klügsten hat ganz viel kluge Dialogszenen über Leben, über Beziehungen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die Serie hassen, die einfach so, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die Woody Allen-Filme hassen. Das ist so ein bisschen die moderne Variante davon, wobei ich die noch sehr viel überraschender finde als Allen-Stoffe oft. Ja, für mich war es eine der tollsten, spannendsten Serien des Jahres und glaube ich für viele Leute ein Geheimtipp, die glaube ich Fleischmann is in Trouble nicht so auf dem Schirm hatten.
Ja, Disney Plus übrigens
auch.
Ja, okay.
Ne? Genau.
Meine 3 ist The Dry. Und zwar nicht, weil sich das Zahl und Titel so ähneln.
Ja.
Hast du nicht?
Nee, habe ich nicht, weil ich habe gedacht, mit Roisin Gallagher habe ich es abgefrühstückt, aber absolut, klar.
Absolut.
Es ist eine Serie, die bei Arte zu sehen ist in der Mediathek. Ja. Die absolut eine der besten Serien, ich glaube, es ist eine BBC-Produktion, ne?
Sowas, ja, also so ja. Vielleicht BBC Ireland oder sowas, ich weiß es nicht, ne? Ja. Was ist tatsächlich, also spielt da größtenteils in Irland. In Dublin und sagt auch viel über diese neue Bewegung der Sober Communities, die ja immens wachsen. Also der Alkohol hat es gerade ein bisschen schwerer als früher.
In Irland?
Nein, in Deutschland, in Irland auch, sowas nehme ich an, aber so ist einfach die Sober Community wächst. Also es werden mehr Leute merken, was Alkohol für ein Dreckszeug ist.
Und ja, ich habe ja schon erwähnt am Anfang, ich war seit 5 Jahren mal wieder im Stadion bei St. Pauli, weil ein Freund von mir 2 Karten übrig hatte. Die gehen immer mit so einer größeren Gruppe, die jetzt, keine Ahnung, in den 20ern angefangen hat und jetzt in den 50ern ist. Ich glaube, die Sober Community bei den St. Pauli-Stehplätzen wächst nicht so sehr, weil ich musste Sonntagmittag ein Bier mittrinken und hätte ich mich nicht stark gewehrt, hätte ich noch ein zweites mittrinken
müssen. Ja, Fußball ist noch ein eigenes Feld davon, klar. Das ist nicht so, dass der Alkohol plötzlich aus der gesellschaftlichen Mitte rausfällt, aber es gibt mehr kritischen Umgang damit. Und das symbolisiert dieser Film The Dry, die Serie The Dry. Und macht es sehr gut.
Finde ich auch. Es ist eine ganz tolle, facettenreiche, tragikomische Familienserie rund um das Thema Alkohol, aber auch um ganz viele andere Themen. Genau. Sind wir bei Nummer 2?
Weiß nicht, hast du deine drei schon genannt? Ja, du hast mit drei
angefangen. Fleischmann war meine Nummer drei. Ja.
Deine zwei bitte.
Meine zwei ist die zweite und die dritte Staffel Reservation Dogs, die jetzt auch bei Disney, ich habe meine Bestliste wird hier von Disney nominiert, Disney, The Bear, Fleischmann, Disney, Reservation Dogs, aber das findet sich ja alles hinter diesem Stars Symbol von Disney, da wo die Leute immer gar nicht hinkommen, weil sie vorher schon bei Star Wars und bei Marvel sich verklickt haben. Wie heißt es immer bei Böhmermann im Internet falsch abgebogen? Bei Disney, bei der Disney Streaming Plattform falsch abgebogen. Also wenn man hinter Stars, also da sind, kommen so diese normalen Serien von Disney, die eben von FX oder sowas produziert werden. Und da fand sich für mich im Jahr 2023 ganz viel Großartiges, unter anderem die ganz tolle und mittlerweile abgeschlossene Coming-of-Age-Serie Reservation Dogs, die in Oklahoma, in einem Jugendliche in einem indigenen Reservat bei ihren Träumen, Ängsten, Plänen, bei ihrem Scheitern, bei ihren Triumphen des Lebens verfolgt. Haben wir hier drüber gesprochen.
Das ist mit das Schönste, was ich kenne.
Ja.
Wunderschöne Serie.
Ist deine, aber nicht deine Nummer 1.
Nö, das
ist nicht
in deiner Top 5. Nee, weil ich neige dazu, keine Fortsetzungen in meine Toplisten zu nehmen. Das ist so
wobei, ein bisschen
Prinzip, aber das heißt nicht, dass es schlechte Sachen sind.
Wobei ja die also wenn man es schafft, eine zweite und dritte Staffel von einer sehr guten Serienidee auch zu so einer hohen Qualität zu führen, ist ja auch allein schon auszeichnungswürdig.
Ja, genau, das ist aller Ehren wert, aber also bei mir ist es so, dass ich verkneife mir das meistens, weil ich denke, wenn jemand etwas genuin Neues auf die Beine stellt, dann widme ich dem einfach lieber mehr Aufmerksamkeit.
Kann man so machen.
Deine
Nummer zwei.
About Saturday.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das so weit oben hast.
Doch, richtig. Sie hat mich wirklich umgehauen. Wieder das Thema Vergewaltigung. Serie, So wieder sehr subtil dargestellt, ohne den Akt in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist genau die Kritik, die ja viele Formate, die das Thema, dieses Thema zum Thema haben, trifft. Dass es auch oftmals so ein bisschen Porn ist. Und das fällt hier halt weg. Wir erleben eine norwegische junge Frau, die eine sexuelle Begegnung hatte, die ganz offenbar nicht einvernehmlich war, aber mit sich selber ringt, also vor allem gar nicht so sehr mit der Tat und dem Täter, sondern mit sich selber ringt, wie sie damit umgehen sollen. Und das läuft, ich glaube, es sind 10 Teile, es ist relativ lang.
Ja, aber das sind so ganz kurze Teile.
Nee, richtig kurz sind die nicht.
15 Minuten.
Sind die so kurz?
Ja, ich glaube, die sind mega kurz. Letztendlich ist das ein Film von der Länge, so von anderthalb bis zwei Stunden.
So kurz habe ich die gar nicht in Erinnerung. Es lief bei Neo, also auch in der Mediathek. Und es ist ein tolles Porträt, das natürlich wieder Coming-of-Age-Elemente hat. Aber gar nicht so sehr dieses Wachstum einer Person, sondern eher die Stagnation einer Person thematisiert. Und das ist, also ich war wirklich richtig geflasht davon. Das ist eine ganz tolle Serie.
Das ist war ja leider so, dass man das nur in der deutschen Synchronisation sehen.
Leider ja. Konnte. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, dass es jetzt in der synchronisierten in der untertitelten Version
also zu sehen ist. Das spielt ja irgendwo in Norwegen, keine Ahnung, ob es Oslo ist oder so, in so einer Studenten-Community, also WGs und sowas. Eine WG spielt da eine ganz große Rolle. Und ich hätte die gerne mal, also es spielt ganz viel so mit diesem Authentizitätsflair in dieser Community von jungen Leuten, wie die leben. Und das hätte ich mir gern mal auf Norwegisch mit deutschen Untertiteln angeguckt und das konnte ich nicht. Jetzt haben wir halt gesehen, wie diese Mumblecore-artigen Gestalten aus der norwegischen Studentenszene halt alle schön Deutsch gesprochen haben bei ZDF Neo. Aber ja,
wenn du sagst, es gibt mittlerweile was zu machen, so manchmal, wenn es das nicht gibt, vielleicht gibt es mittlerweile irgendwo eine Plattform, die es macht. Vielleicht ist es bei Neo, manchmal machen die das, dass die es nachträglich dann noch in einer untertitelten Version. Wie auch immer.
Ja, sind wir bei der Nummer 1, ne?
Bei deiner Nummer 1.
Naja, meine Nummer 1 ist deine Nummer 5. Ich meine, es ist zwar ein bisschen langweilig, weil das ist die Serie, die wahrscheinlich dieses Jahr, auch wenn es jetzt schon fast ein Jahr her ist, dass die lief bei HBO, sprich hier bei Sky, die mich einfach am meisten umgeblasen hat. Das ist The Last of Us. Ja. Also die kriegt natürlich überall hier Pedro Pascal, Bella Ramsey sind alle für alle Emmys nominiert. Diese Dystopie entstanden nach einem Videospiel und wir sind ja keine Gamer oder ich zumindest nicht. Also ich kannte das Spiel nicht. Eines der berühmtesten Videospiele, aus dem eben eine Serie entstanden ist, die man bei HBO und hier bei Sky gucken kann. Es ist ein Roadmovie, es geht um eine untergegangene Welt und ein mittelalter Mann muss einen Teenager durch die zerstörten und voller Gefahren, mit vielen Gefahren versehen, USA führen. Und für mich war diese Welt, die da erschaffen wurde, natürlich auch mit großartigen Bauten, großartigen Tricks, aber auch dieses anrührende Stück über die Gesellschaften, über die Charaktere, hat mich total umgeblasen. Und da sage ich einfach, ich bin ein Fan und warte wie bekloppt auf die zweite Staffel, ja, die dann irgendwann kommt, die ja angeblich dann auch die letzte sein muss, weil von dem Spiel gibt es, glaube ich, nur zwei Versionen.
Game of Thrones hat sich ja auch irgendwann verabschiedet von seinen
Vorlagen.
Ja,
wurde dann aber auch dann in den letzten beiden Staffeln schwächer, erzählerisch. Ja. Also für mich, sag doch mal, ich weiß ja von unserem Podcast, den wir vor fast einem Jahr gemacht haben, dass du auch das gut fandst, wie ja alle. Es gibt, glaube ich, fast keine schlechte Kritik über The Last of Us. Aber du warst nicht ganz so geflasht wie ich. Warum hast du es jetzt trotzdem auf deine 5 genommen?
Weil es auch wieder dramaturgisch und inszenatorisch herausragend ist. Also weil es immer unabhängig von diesen komischen Pilzgestalten schafft es, das eine Spannung, die vielfach sehr subtil ist, zu erzeugen. Ja. Schafft es auch diesen Vater-Tochter-Konflikt, der ja gar kein leiblicher Vater-Tochter-Konflikt ist, sehr interessant darzustellen. Stellt Verlust und trotzdem Hoffnung zu schöpfen, sehr, sehr interessant da und sehr gut da. Mir ist das Apokalyptische da manchmal ein bisschen zu sehr drüber. Also so manchmal gibt es irgendwie so hundenartige Pilzmonster-Überfälle.
Ich fand das auch die einzige kleine Schwäche in der Serie waren diese Massen Zombie-Szenen.
Ja.
Das habe ich schon. Aber was man der Serie auch noch mal als ganz große Leistung zugutehalten muss, ich meine, The Walking Dead wurde über Jahre heruntergewirtschaftet. Mhm. Und dieses Thema, irgendwann haben die Leute über Walking Dead auch geschrieben, ja, die Szenen mit den Untoten sind mittlerweile die langweiligsten und die werden auch immer mehr rausgenommen. Es geht im Prinzip nur noch um die Konflikte der Menschen.
Ja.
Es wird ja immer noch ausgeschlachtet, das Walking Dead-Universum. Und dass man mit einem sehr, sehr ähnlichen Szenario bei The Last of Us nochmal schafft, eine ganz große Sogwirkung, eine ganz große Gefühlsmobilität irgendwie zu erzeugen, zu erreichen, das ist auch noch mal eine eigene Leistung, ne?
Ja, also die macht sehr, sehr vieles richtig, aber es ist einfach so vom Genre her packt es mich nicht so sehr, dass ich das deswegen höher ranken würde, aber weil ich es wertschätzen kann, was da auf die Beine gestellt wurde mit vermutlich einem gigantischen Budget. Es ist halt echt aller Ehren wert.
Aber ein Budget, was sich, glaube ich, für HBO gelohnt hat, weil die Serie ist sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum auch ein richtiger Hit, den die HBO auch gebraucht haben, glaube ich.
Ja, und hohe Budgets sind ja auch relativ heutzutage. Ich meine, jede Folge von The Crown kostet, glaube ich, 13 Millionen Pfund oder sowas. Ja,
oder guckt ihr an, was sie bei Citadel oder bei Der Schwarm mit dem Geld gemacht haben.
Ja. Ne? Von daher verstehe ich, ich wusste auch, dass es bei dir hoch läuft. So. Ich wusste aber auch, dass meine Nummer 1 bei dir jetzt gar nicht so gelistet ist.
Ich habe noch mal ganz kurz geguckt, bevor du deine, oder mach deine Nummer 1 und wir sagen danach nochmal, was nicht vertreten war.
Okay,
habe ich dich gar irritiert. Keine Gedanken darüber gemacht.
Ja, du irritierst mich schnell, aber ich bin auch leicht zu irritieren. Everything Now, es lief auf Netflix, hatten wir hier auch in der Runde, haben wir einmal angesprochen. Das ist diese Mischung aus Sex Education und Euphoria es hat mich so angerührt, diese Serie. Die hat mich so innerlich getroffen und ich konnte mich so sehr in diese Figuren reinversetzen, ich glaube, sie ist so 15, 16 ungefähr.
Mit der anorektischen.
Genau, die anorektische Londonerin. Lange in Therapie war, sehr lange in Therapie, ein halbes Jahr oder sowas, kommt zurück und will Everything Now, alles nachholen, was sie in dieser Zeit verpasst hat, weil das so die Hochkampfphase der Pubertät ist. Und arbeitet sich halt durch ihre Bucketlist dessen, was sie alles verpasst hat und muss aber gleichzeitig immer noch mit ihrer Anorexie zu tun. Und diese beiden Themen so humorvoll und gleichzeitig tragisch miteinander zu verbringen, das ist Tragikomik in Bestform, sagen wir mal.
Das ist tatsächlich eine Serie, wo wir eine relativ unterschiedliche Wahrnehmung hatten, weil Ich fand, die war mir zu gekünstelt tatsächlich. Ja. Also das hat ja so ein bisschen diese Ästhetik von Sex Education, also immer so ein bisschen drüber, die Charaktere sind drüber, sind zu exemplarisch irgendwie in ihre...
Sehr exaltiert auch.
Ja, sehr exaltiert. Die reden oft zu klug daher für ihr Alter. Und ich bin ja wirklich so ein Fan von dieser The Bear-artigen Authentizität, dieser Mumblecore, hier einfach mit der Kamera draufgehalten, echte Menschen, auch wenn das natürlich auch wieder eine besondere Kunstform von Schauspiel ist, so zu tun, als wäre man echter Mensch, obwohl man hier gerade schauspielerisch ein ganz großes Feuerwerk abbrennt. Aber mir war die tatsächlich zu künstlich und ich finde es interessant und ich hatte deswegen bei Everything Now Probleme anzudocken emotional. Und es ist interessant, dass bei dir es genau andersrum war und du das als große Stärke
Der
Serie siehst, dass du da andocken konntest.
Ja, also es ist nicht die große Stärke, dass sie so künstlich ist. Das ist halt ein Spiel, das ist ein ästhetisches Spiel, das auch bei Sex Education gepflegt wird, dass man die Realität der Mensch der Pubertät in ein Umfeld packt, das so leicht drüber ist, das fast schon karnevalistisch wirkt teilweise und dass die Charaktere auch immer so edgy sind. Aber genau das soll halt die Extreme dieser Lebensphase symbolisieren und macht das, finde ich, sehr souverän und macht das sehr schön und macht das auch sehr interessant und originell.
Mhm. Ja, damit haben wir irgendwie unsere Top 5 Serien. Ich fand, wir waren wunderbar divers. Du hast eine Nummer 1, die wäre bei mir nicht in den Top 20 aufgetaucht.
Ja, okay. Wir beiden divers, ich lache mich
nicht. Ja, alte weiße Männer, divers. Ich wollte nochmal, wir haben über Beef gesprochen, als eine der wichtigen Serien. Wir haben über eine ganz wichtige Serie des Jahres hier nie gesprochen, das war Wednesday.
Ja.
Hast du eigentlich Wednesday gesehen?
Ja, ich fand das gut, ich fand es aber nicht toll.
Also ja, hat ja ganz viele Leute begeistert,
ja.
Auch unterschiedlichster Generation. Ja. Es war einer der ganz großen Hits bei Netflix. Ich habe es tatsächlich bis heute noch nicht gesehen.
Nee, ich hab so 5, 6 Folgen gesehen und ich fand es wirklich gut, aber es ist überhaupt nichts, was mich getriggert
hat. Was glaubst du, war das große Erfolgsgeheimnis?
Ich glaube, das ist diese Mischung aus Horror, Magic, Fantasy, Mystery, was ja generell so seit dieser Bisszeit immer dann besonders bei den Leuten ankommt, wenn es noch gleichzeitig so emotionale Aspekte bekommt und Liebessuche und Bindungssehnsucht und so weiter. Und das ist halt, da geht es um Außenseitertum und alles,
diese College-Stoffe oder diese Highschool-Stoffe sozusagen erfolgreich macht,
Genau. Funktioniert
da auch.
Ja, und das Ganze eben so ein bisschen mysteriös verabreicht, so. Es hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, es ist nach wie vor das mit Abstand meistgeklickte Format bei Netflix. Ja. So, und das ist das, also.
Also bei uns in der Familie, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, hat es zumindest 2 Generationen begeistert.
Ja.
Beef haben wir drüber gesprochen. Über One Piece haben wir auch nicht gesprochen.
Was ist One Piece?
One Piece ist diese auch sehr teure Anime-Realverfilmung über irgendwie so Seefahrer irgendwie aus Japan. Frage. Ist auch einer der ganz großen Netflix-Hits. Okay, wenn wir beide nicht gesehen haben, reden wir noch drüber. Und was meine Top 5, eine andere tolle Science-Fiction-Serie, das ist das Letzte, was ich hier auf meinem Zettel habe, was meine Top 5 relativ knapp verpasst hat, war Silo. Das fand ich auch eine tolle Serie. Das hat dich nicht so getriggert. Ne?
Nee, auch nicht. Aber es kann ich auch wieder appreciaten, wie mein Sohn sagen würde, dass es sehr, sehr gut gemacht ist, dass es auch gut durchdacht ist, also dass das Drehbuch ist gut geplottet und alles. Aber es ist einfach so diese Fantasy-Welten. Das ist nicht Fantasy,
das ist Science-Fiction.
Ja, aber es ist schon Fantasy. Also ich meine, das ist ja so wie auch Star Wars insofern Fantasy ist, als diese Science-Fiction-Welt nicht so durchtechnisiert ist, sondern die haben ja sowas Mittelalterliches, was da immer so mitgetragen, also vom Style, von den Klamotten her und so weiter.
Also
so.
Es ist ein Gesellschaftsbild von Menschen, die sich halt unter die Erde zurückziehen mussten und da eine Gesellschaft auf 150 oder 180 Stockwerken in einem Silo, in einem unterirdischen Silo gebaut haben. Ganz großartige Serie, ganz tolles Production Design, interessante Geschichte, Rebecca Ferguson, läuft bei Apple TV Plus, ist eine tolle Science-Fiction-Serie, wer sich für Science-Fiction-Stoffe und für dystopische Stoffe interessiert und das noch nicht gesehen hat. Ich glaube, es ist auch ein ziemlicher Hit bei Apple.
Ja.
Also sofern man bei Apple einen Hit haben kann, einen Streamingdienst, den immer noch nicht ganz so viele Leute kennen. Schaut da auch mal rein. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, und das macht mich so unglaublich zufrieden, lieber Jan, über ganz viele Serien und Formate und Auftritte von Schauspielenden gesprochen im letzten Jahr. Oder im Jahr 2023, wo ich vorher immer so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Ach Mensch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das haben wir gar nicht thematisiert. Wir haben doch jetzt sehr viel, glaube ich, angesprochen in der heutigen Folge.
Ja, der Eimer ist jetzt voll.
Genau. Und deswegen, weil wir euch so viel Input gegeben haben, machen wir jetzt auch eine ganz kleine Winterpause, damit wir so ein bisschen geschmeidig in den Januar reingleiten können, wollen wir am letzten Freitag des Januars erst wieder weitermachen mit unserer neuen Folge. Da werden wir dann auch so ein bisschen auf die Programme des Januars, denke ich mal, zurückblicken. Und ansonsten wünschen wir euch ein ganz tolles neues Jahr 2024. Wenn ihr uns ein kleines Geschenk machen wollt, ja, du Community Building, das ist eine große Sache, weil Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen ist für uns entscheidend, dass wir irgendwie die Zeit hier investieren können, um diesen aufwendigen, vorbereitungsaufwendigen Podcast weiter zu betreiben. Und wenn ihr uns einen kleinen Kommentar, gerne einen positiven bei eurem Spotify, bei eurem Apple Podcast oder wo sonst ihr uns hört, hinterlassen könnt. Einige Menschen haben das getan zuletzt, da möchte ich mich herzlich bei bedanken. Es ist auch einfach persönlich immer schön, wenn man mal was liest.
Immer.
Einen Kommentar. Und ja, lasst mal ein Sitzchen da für uns und das bringt uns wieder ein bisschen nach vorne. Ansonsten freuen wir uns aufs neue Jahr, oder?
Ja, kommt so oder so gut rein. Kann nur besser werden.
Tja, das Fass wollen wir jetzt nicht mehr aufmachen.
Machen wir nicht.
Wir wünschen euch ein ganz schönes Jahr 2024.
Lasst es euch gut gehen. Und andere auch.
Bleibt gesund. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. So.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.